Selbst Überflieger wie die Vice oder BuzzFeed verpassten 2017 ihre Umsatzziele um 20%. Was war da passiert? Was hat Mark Zuckerberg damit zu tun?
In einem Interview einige Tage nach dem Kauf gab Bezos bekannt, dass er auf das Blatt dieselben drei Ansätze anwenden wolle, die Amazon groß gemacht hätten.
Man wollte, dass ihr auf Facebook wieder seht, was euer Onkel so treibt und nicht immer 7 lustige Katzenvideos bei Nummer 8 musste ich weinen von Heftig.co anklickt. Die Jungs von Heftig.co haben von September auf Oktober 2017 dadurch 60% ihrer Besucher verloren.
Der Spiegel wurde ja gelauncht Anfang des Jahres und im Zuge dieses Relaunchs ist dann auch Spiegel Online verschwunden, was rückblickend ein richtig guter Move war.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 33 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir sprechen heute über die Zeitungsbranche, sehr nah dran an dem, was ich beruflich tue und unter anderem ein super spannendes Beispiel für die Verwerfungen der Digitalisierung.
Ganz genau. Und wie wir alle wissen, ist die wirtschaftliche Lage der Zeitungsbranche ja seit Jahren angespannt und die andauernde Pandemie hat diese Lage nicht gerade verbessert. Rückläufige Werbeumsätze und anhaltende Auflagenverluste prägen das Geschäft. So ist der Gesamtumsatz nach Angaben des Bundesverbandes Digital Publisher und Zeitungsverleger in den letzten Jahren konstant gesunken und betrug im Jahr 2018 nur noch knapp 7 Milliarden Euro. Ein Blick auf die verkaufte Auflage des Spiegel ist exemplarisch für diesen anhaltenden Trend. Seit 1998 sank die verkaufte Auflage um knapp 40% auf nunmehr rund 650.000 Exemplare. Etwas mehr als die Hälfte davon machen die Abonnenten aus. Was also tun, um Zeitungen und Magazine in die Zukunft zu überführen? Da Verkaufserlöse bis dato die wichtigste Einnahmequelle darstellen, wurden innerhalb der Branche die Einzelverkaufspreise immer wieder erhöht. So durchbrach ebenfalls der Spiegel vor einigen Jahren die lang geltende Schallmauer von 5 Euro pro Exemplar, die Käufer bereit seien zu bezahlen. Dass das auf Dauer keine Lösung ist, liegt auf der Hand. Entsprechend konzentrieren sich Verlage zunehmend auf ihre Digitalangebote. Jeder von uns, der im Netz nicht nur auf Instagram und YouTube unterwegs ist, weiß, immer mehr Plus-Abos und Bezahlschranken prägen das Bild der Zeitungs- und Magazin-Websites und sollen ausbleibende Umsätze der Printtitel abfangen. Aber funktioniert das? Und was können wir davon lernen? Ich für meinen Teil investiere gerne Geld in Qualitätsjournalismus und stelle schon seit Jahren eine steigende Zahlungsbereitschaft für digitale Angebote fest. So habe ich zum Beispiel ein Abo beim Spiegel und bei der Zeit, obwohl ich bei beiden Titeln nur selten die kostenpflichtigen Artikel lese. Wie sieht das bei dir aus, Tobias?
Ja, sagen wir so, ich habe eine Menge E-Mail-Adressen. Ich bin aktuell Probe-Abo-Surfer mal wieder. Man muss ja auch dazu sagen, generell bist du ja sehr offen für digitale Abos, ne?
Also, das stimmt.
Da bist du natürlich ein perfekter Kunde für Leute, die wie mein Unternehmen Manera Media beispielsweise Magazine betreiben. Und ich habe so die letzten Jahre ganz, ganz viel auf Flipboard gelesen, bis ich das irgendwann vom Handy geschmissen habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da kann man so...
Nur vom Namen her.
Ja, war früher auch immer auf allen iPads vorinstalliert, glaube ich, und so. Auf jeden Fall kannst du dir da diverseste Quellen reinwerfen und dann halt eben 100 Magazine querlesen und alle halt eben lesen. Bin jetzt wieder im Moment eher dabei, dass ich, glaube ich, jeden Tag in 5 bis 6 Apps reingucke.
Mhm.
Und da müsste ich jetzt eigentlich für alle 5 bis 6 am besten Abos haben. Ich erwische mich dann immer dabei, dass ich mir bei einem Bezahlartikel denke, den will ich jetzt aber unbedingt lesen, das nervt mich jetzt, dann mache ich wieder ein Probeabo und meistens lasse ich es dann aber auch auslaufen, weil ich dann ja noch die 5 anderen habe. Also ich finde das alles insgesamt, wen interessiert auch, was ich mache, aber was man daraus ziehen kann, ist, ich glaube, dass was kostenpflichtige Inhalte angeht, die Medien schon super viel weitergekommen sind in den letzten Jahren, allen voran die Tageszeitungen auch, die klassischen, und da schon etwas gefunden haben, was tatsächlich irgendwo Sinn macht, mehr auf jeden Fall als die Artikel einzeln kaufen oder alle anderen Ideen, die es gab. Ich finde auch das deutsche Freemium-Modell, wo ein Teil kostenpflichtig ist, der Rest kostenlos, glaube ich, kann man sich drüber streiten, interessanter als zum Beispiel dieses Metered-Model, was es in den USA aufgibt, wo nach 10 Artikeln irgendwann die Bezahlschranke angeht, zum Beispiel bei der New York Times ist das, glaube ich, so. Ja, also da hat sich schon viel getan. Perfekt ist es noch nicht, denn das Spotify für Zeitungen gibt es nach wie vor nicht.
Ich glaube oder kann bei mir selber feststellen, dass andere Dienste wie Spotify oder Netflix dazu beigetragen haben, dass die Zahlungsbereitschaft für digitale Angebote per se steigt. Also unabhängig jetzt von Musik, Film, Serien oder Zeitungen. Und mittlerweile zucke ich auch nicht mehr, wenn ein Spiegel Digital-Abo 19,95 kostet. Da hätte ich vor 4, 5, 6 Jahren wahrscheinlich noch ein bisschen betrübter reingeguckt.
Ja.
Und das Handelsblatt zum Beispiel, ja auch sehr empfehlenswert. Wir beide haben das Glück, für das Handelsblatt einen Podcast machen zu dürfen und deswegen in den Genuss eines kostenlosen Abos zu kommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal.
Yay.
Aber daran sieht man ja auch, dass eben Qualitätsjournalismus sein Geld wert ist und sein Geld wert sein muss. Und die ganzen guten Artikel schreiben sich eben nicht von alleine. Und gerade jetzt im Zuge der Pandemie, glaube ich, ist die Sensibilität der Bevölkerung gegenüber gut recherchierten Inhalten nochmal gestiegen, beziehungsweise die Wertschätzung ist gestiegen. Von dem her glaube ich, dass sämtlichen Bezahlmodellen, in diesem Fall jetzt in der Zeitungsbranche, eine durchaus positive Zukunft bevorsteht.
Volle Zustimmung, da steckte sehr viel drin, was ich genauso sehe. Beim Handelsblatt kann man ja auch noch sagen, das hat ja schon quasi einen Nutzwert. Also bei Nutzwert denkt man oft auch eher an andere Beispiele, an Kochrezepte beispielsweise, die haben auch einen Nutzwert, ja, oder Tipps für den Umgang mit Covid-19. Aber das Handelsblatt liest man ja auch, weil man sich einen positiven Effekt für die eigene Karriere und für wichtiges Wissen, das man anwenden kann, nutzbares Wissen für die eigene Karriere davon verspricht. Und gerade da sind die Leute zu Recht bereit, dann auch ein bisschen was zu investieren. Und du hast auch völlig recht damit, dass sich im Internet super viel getan hat in den letzten Jahren. Es gab mal Zeiten, da war es noch völlig, da hat man seit 3-4 Jahren Internet benutzt, aber noch nie einen Cent ausgegeben quasi, ja. Und inzwischen ist das schon bei jedem Neuntklässler gefühlt anders. Aber lass uns vielleicht den Bogen noch etwas größer machen. Für mich ist das natürlich auch ein spannendes Thema. Wir haben über deine Branche schon gesprochen, noch nicht so lange her. Da ging es um die Werbebranche. Dieses Mal geht es ja quasi um meine Branche. Im Printbereich bin ich nicht wirklich unterwegs, aber bin ja Herausgeber des Online-Magazins hiphop.de. Deshalb fange ich nochmal ganz kurz persönlich an und dann kommen wir wieder zu den Sachen, die die ganze Welt interessieren. Also, ich wollte schon seit der Grundschule Schreiber werden. Zumindest rede ich mir das jetzt in der Retrospektive ein, dass das damals schon so klar gewesen sei. In der 10. Klasse habe ich dann, glaube ich, entschieden, Journalist werden zu wollen und habe dann auch angefangen für die WAZ und Westfälische Rundschau in Kamen. Die haben sich da eine Redaktion geteilt. Die gehören ja zusammen, beide zu Funke Medien. Habe ich für die geschrieben und vom Gericht berichtet. Das war schon spannend. Dann habe ich 2005 ein Praktikum bei hiphop.de angefangen und da immer weiter gearbeitet und für andere geschrieben. Nach vielen Jahren Musikjournalismus und Studium habe ich mich dann bei diversen Zeitungen und Rundfunkanstalten um ein Volontariat beworben. Das war eine ziemliche Ochsentour. Es hat ein ganzes Jahr lang gedauert, sich da zu bewerben. Aber ich versprach mir da die klassische journalistische Ausbildung, auf die ich auch richtig Bock habe. Schließlich habe ich sogar eine Zusage bekommen bei der WAZ-Westfälischen Rundschau, da wo alles angefangen hatte, habe dann aber die Stelle tatsächlich abgelehnt und stattdessen ein eigenes Unternehmen gegründet. Manera Media, weil ich die Gelegenheit hatte, hiphop.de, wo ich bis dahin Chefredakteur gewesen war, selbst zu betreiben. Warum habe ich das gemacht? Weil ich Hip-Hop nicht aufgeben wollte, weil ich darin Potenzial gesehen habe, weil ich Unternehmer werden wollte und weil ich fand, dass Zeitungen irgendwie aussterben, aber Internet die Zukunft ist. Also, bei mir war immer der Fokus aufs Digitale. Ich hatte aber auch immer aus Überzeugung einen journalistischen Anspruch und deshalb allerhöchste Hochachtung für die Leute, die da seit Jahrhunderten Wörter auf Papier drucken. Mein Mantra habe ich hier auch schon mal erwähnt und zwar auch in der Folge, wo es um deine Branche, die Werbebranche ging, nämlich, dass ich immer finde, dass man den Zielkonflikt zwischen Erfolg und Qualität verstehen und lösen muss und dass das in jeder Branche gilt, für jeden von uns, also auch jeden, der jetzt zuhört. Ich finde aber, dass man gerade anhand des Publishings, also dem Thema von heute, das super illustrieren kann, weil Journalismus einen gesellschaftlichen Auftrag hat, aber gleichzeitig sehr oft, meist, marktwirtschaftlich organisiert wird. Das heißt, der Markt sagt dir, verdien Geld oder du gehst pleite und die Gesellschaft sagt dir, ihr seid hier, um Gutes zu tun. Das musst du jetzt also beides gemeinsam hinkriegen und nicht immer ist das, was der Markt verlangt, das, was man gemeinhin als Gutes tun bezeichnen würde. Ja, ich weiß nicht, ob das in euren Branchen auch so ist, aber ich finde auch ein Grafiker beispielsweise möchte ja schöne Grafiken machen, hat vielleicht auch einen künstlerischen Anspruch, aber vor allem muss natürlich der Kunde zufrieden sein. Die Miete muss bezahlt werden und die beste Grafik bringt nichts, wenn sie niemand sieht. Und das ist der entscheidende Satz. In der vorletzten Folge, da wo es um die Werbung ging, habe ich gesagt, dass ich mich immer wiederhole mit dem schlauen Spruch, der beste Artikel bringt nichts, wenn ihn niemand liest. Und dann habe ich gemerkt, der Satz stammt eigentlich von David Ogilvy, der mal gesagt hat, you can't save a soul in an empty church. Ja, was im Kern die gleiche Aussage ist. Also, man darf dabei die Qualität natürlich auch nicht vergessen, denn bei allem Streben nach Erfolg, die Kirche rettet auch noch keine Seele, nur weil sie voll ist. Irgendwie muss man immer beides zusammen hinbekommen und ich finde, das kann man in dieser meiner Branche sehr, sehr gut festmachen und beobachten. Es ist so schön zugespitzt hier einfach. Gut, so viel für den Vorlauf. Ich würde in meinem ersten Blog gerne, darf ich anfangen überhaupt? Das muss man fragen, oder?
Höflich. Du darfst sehr gerne anfangen, absolut.
Du merkst, ich bin schon so in Rage, fast hier meine gute Kinderstube vergessen. Also, der unglaublichste Plot-Twist der Digitalisierung und was die New York Times und die Zeit damit zu tun haben. Der schöne Titel meines ersten Blogs für heute. Wie du schon erwähnt hast, ist Zeitungssterben ein großes Thema in der Digitalisierung. Da gibt es Probleme, weil die Kostenstrukturen von manchen Zeitungen einfach nicht mehr tragbar sind. Ein paar Beispiele, Negativbeispiele, was da so passiert ist in den letzten Jahren. 2012, die Frankfurter Rundschau geht in die Insolvenz. Im gleichen Jahr wird die Financial Times Deutschland eingestellt. 2013 wurde die Redaktion der Westfälischen Rundschau geschlossen. 2014 ging die Abendzeitung aus München insolvent. Ja, man muss dazu sagen, die Auflagen der Zeitung sinken schon seit den 80ern, die fallen schon seitdem. Das war ungefähr die Zeit, wo es Privatfernsehen losging, vielleicht hing es damit zusammen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall fallen diese Zeitungsauflagen schon seit einer Zeit vor der Digitalisierung. Man muss gleichzeitig auch noch dazu sagen, viele deutsche Zeitungen waren schon sehr früh online. Die Taz, die Zeit, die Süddeutsche Zeitung waren schon 1995 online. 3 Jahre vor Hip-Hop-Day und das will schon was heißen. Dann ein paar Sachen noch zur Lageanalyse, was wir gerade schon angerissen haben. Das Internet war gefühlt bis vor kurzem kostenlos. Heute hat aber jeder Spotify und Netflix. Ja, dementsprechend hat sich da gerade sehr viel geändert. Immer noch ist es im Kern aber so, dass Online-Journalismus klassisch rein werbefinanziert ist. Er ist geboren worden in einem kostenlosen Internet und man hat sich dann halt eben durch Bannerwerbung beispielsweise das Geld reingeholt, was man dafür bräuchte. Und diese Werbeeinnahmen durch Bannerwerbung fallen aber konstant seit vielen, vielen Jahren. Das liegt unter anderem daran, dass es im Internet unendlich viel Konkurrenz gibt. Jeder von euch kann in 10 Minuten einen Blog eröffnen. Ihr findet die Infos im Netz und in 90 Minuten habt ihr euer eigenes Online-Magazin mit dem ersten Artikel, wenn ihr wollt. Drückt gerne auf Stopp, probiert es aus. Wir sehen uns in 1,5 Stunden wieder. Ich glaube, ihr schafft das. Checkt mal bei WordPress vorbei und ihr werdet einen ersten Artikel dann auch eingestellt bekommen. Also die Produktion von Inhalten ist total einfach. Die Distribution ist kostenlos. Das steht dann einfach im Netz. Da muss niemand Zeitungen durch die Gegend fahren mit dem Lastwagen. Wie bewirbt man so ein Magazin? Naja, da muss man halt wissen, wie man auf Instagram, Facebook und Twitter erfolgreich sein kann. Vielleicht ein bisschen was über Suchmaschinenoptimierung recherchieren. Natürlich ist es immer noch unglaublich schwer, der eine von 1 Million Bloggern zu sein, der auch wirklich viel gelesen wird. Aber generell, die Einstiegshürde ist erstmal sehr gering. Dadurch ist die Konkurrenz hoch. Wie macht man jetzt Geld damit? Auch das schaffst du in den 90 Minuten. Meld dich bei Google AdSense an. Einfachste Art und Weise, binde das in deinen WordPress-Blog ein und dann hast du sogar schon ein Magazin mit einer eigenen Vermarktung. Und die Konkurrenz von Leuten, die das so machen, sind große Verlage. Die haben Bürokomplexe, hunderte Menschen, die da arbeiten, weltweite Korrespondenten und schreiben täglich viele, viele Dutzend Artikel, die sie auf Papier drucken und uns morgens vor die Tür legen, wenn wir immer noch Print konsumieren. Und die wissen dann nicht mal, welchen Artikel wir am Ende gelesen oder gemocht haben, weil dieses Feedback bleibt dann natürlich aus bei bedrucktem Papier, wobei relativ sicher sein dürfte, dass sehr, sehr viele Artikel pro Exemplar Zeitung ungelesen ins Altpapier gehen. Ja? Um noch mal ein bisschen die Konkurrenz zu zeigen, die Zeitungen jetzt in den letzten Jahren hatten, eine Story aus Deutschland. Vor ein paar Jahren wollten Michael Glöß und Peter Schilling einfach mal was ausprobieren. Kurze Rückfrage, sagen dir die Namen eigentlich was?
Bisher nicht.
Okay, dann kläre ich dich jetzt auf. Vielleicht kennst du das Magazin, was die gestartet haben. Also, die wollten einfach mal was ausprobieren, mutmaßlich nachdem sie eine detaillierte Präsentation des US-Magazins Upworthy gesehen hatten. Die haben sich dann gedacht, wir nehmen uns jetzt mal 4 Wochen Zeit und versuchen mit einem Artikel viral zu gehen. Wir schreiben was auf unserem Blog, posten das auf Facebook, gucken, ob wir viral gehen. Und siehe da, nach 4 Wochen haben sie es sogar geschafft. Der erste Artikel ging viral, sie hatten plötzlich 8000 Leute zeitgleich auf der Website. Klammer auf, das ist viel. Klammer zu. Also haben die weitergemacht. Und es hat gar nicht lange gedauert, da waren sie so groß wie stern.de und faz.de. Unglaublich. Ein bisschen mehr im Detail, wie das passiert ist. Also die hatten 2015 tatsächlich 50 Millionen Unique Users weltweit. Die größte deutsche Website, t-online.de, hatte damals 30 Millionen Unique Users. Ja, die sind, nachdem es geklappt hat, vielleicht sollte ich jetzt mal langsam sagen, wie die Seite heißt. Bist du drauf gekommen schon?
Ist es die Huffington Post?
Nein, die ist aus den USA. Das ist heftig
Ah, ich erinnere mich.
Heftig CO.
Ja. Ich war nie drauf, fand ich immer kacke.
Zu Recht.
Aber gut, jetzt mal die Geschichte
Heftig
zu hören.
Heftig CO, genau. Das war die Idee von den beiden.
Das war Clickbaiting sein Vater, ne?
Das war auf jeden Fall Clickbaiting sein Vater. Clickbaiting ist ja vor allem auch deshalb ein Schimpfwort, weil der immer Overteasing betrieben wird. Also ich meine, ich finde es irgendwie legitim, dass man möchte, dass die Leute von Facebook auf die eigene Seite kommen, zumal man ja da erst das Geld verdient und nicht von Facebook. Aber Overteasing bedeutet einfach, du versprichst mehr, als du am Ende halten kannst. Das würde man in der Werbung wahrscheinlich auch für eine doofe Idee halten oder für nichts Nachhaltiges halt, ne?
So. Absolut.
Ja, und das ist halt das, was bei Clickbaiting gemacht wird, und das hinterlässt gefrustete Leute, die aus irgendeinem fehlgeleiteten menschlichen Instinkt aber trotzdem immer weiter draufklicken und einfach nicht aufhören können, wie so Motten, die gegen die Glühbirne klatschen. Deshalb funktionierte das auch eine Zeit lang sehr, sehr gut. Also, die haben heftig CO gestartet und kamen dann bis 2015 schon auf 50 Millionen Unique Users mit Clickbaiting. Die haben dann weiter expandiert. Die haben noch mehr Facebook-Pages und noch mehr Websites aufgemacht und die einzelnen Verticals, also die einzelnen Sparten, ausgelagert. Geniale Tricks aufgemacht für Lifehacks, Leckerschmecker für Essen und Trinken, Tierfreund für die Katzenvideos und das Ganze dann in verschiedene Sprachen übersetzt. Und plötzlich waren sie in 5 Sprachen unterwegs und waren mit diesem ganzen Ding größer als die größte deutsche Website. Wow. Dafür brauchten die 16 Mitarbeiter. 16 an der Stelle. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt allein 300 Redakteure. Das sind nur die Redakteure, das sind nicht alle Menschen, die da arbeiten, nur die Redakteure. Ja, 16 gegen 300, wer war größer? Die 16. Die hatten keine eigene Vermarktungsabteilung dafür, die hatten nicht mal einen Vermarkter, also eine andere Agentur, die das für sie gemacht hat. Die haben Werbenetzwerke eingebunden für lange Zeit, wie zum Beispiel Google AdSense, das, was du in 90 Minuten machen kannst. Die brauchten auch kein Startinvestment dafür, die haben alles aus laufenden Einnahmen finanziert. War ja erstmal günstig, einfach selber angefangen zu bloggen. Ja, und 2016 hatten sie schließlich 43 Portale und einen Gewinn von 1,1 Millionen Euro. Daraufhin hat sich dann Funke Medien, WAZ und Westfälische Rundschau und so weiter bei Heftig CO eingekauft, beziehungsweise bei deren Mutterfirma Media Partisans. Und ja, plötzlich hatten wir 2 Jungs, Michael Glöß und Peter Schilling, die in wenigen Jahren sehr reich geworden sind, weil sie verstanden haben, wie man Leute dazu bringt, zu klicken und zu teilen. Und die Tageszeitung, um die es heute gehen soll, die schauen dann dumm aus der Wäsche. Oder die kaufen den Laden eben. Dann passierte aber etwas, ja? Also so sah das Internet erstmal aus. Wir befinden uns hier im Facebook-Zeitalter. Alles geht darum, von Facebook Leute auf die Website zu holen. Und da gibt's so Senkrechtstarter wie Upworthy in den USA, wie BuzzFeed auch oder wie Heftig CO, die da den Markt komplett aufmischen. Und die Zeitungen sind ganz schön deprimiert, weil sie nicht wissen, wie sie ihre ganzen Leute bezahlen sollen und wie sie gegen diese Konkurrenz ankommen sollen. Dann passierte aber etwas. Ein gewisser Mark Zuckerberg drückte einen Knopf bei Facebook und das sollte sehr, sehr viel ändern. Ich hole noch mal ein Stück aus, was sich da geändert hat. 2017 gab es einen Artikel im The Atlantic, der den Zustand in der Headline schon ganz gut beschrieben hat und in der Subline, zu der wir dann gleich kommen, auch schon einen Lösungsweg vorgegeben hat. Der Headline war How to Survive the Media Apocalypse. Also, man hatte das Gefühl, man ist in einer Medienapokalypse gelandet. 2017 wurde zum Beispiel Mashable nach Verlusten für ein Fünftel des vorherigen Werts verkauft und hat nach dem Verkauf 50 Mitarbeiter entlassen. Mashable auch einer der krassen Senkrechtstarter aus der Zeit der Digitalisierung. Wir haben mit sehr viel technischen Sachen angefangen, irgendwann auch über alles geschrieben. Großes amerikanisches Magazin. Vanity Fair hat das Budget der Redaktion um 30% gekürzt 2017. Das Unternehmen IAC hat The Daily Beast zum Verkauf angeboten, am Ende doch nicht verkauft, soweit ich weiß. The Daily Beast auch wieder ein Kind der Digitalisierung und des Internets. Die Fusion Media Group wollte Anteile an dem Satire-Magazin The Onion verkaufen und an den ehemaligen Gawker Media Websites. Die Wahnsinnsstory des Untergangs von Gawker könnt ihr euch in Learnings Folge 16 anhören. Also, die Krise betraf jetzt plötzlich auch die Magazine, die im Social-Media-Zeitalter groß geworden waren. Nicht nur die Zeitungen, die schon seit dem Aufkommen des Privatfernsehens mit der zurückgehenden Auflage zu kämpfen hatten. Selbst Überflieger wie die Vice oder BuzzFeed verpassten 2017 ihre Umsatzziele um 20%. Was war da passiert? Was hat Mark Zuckerberg damit zu tun? Ein Grund war erstmal, da konnte Mark Zuckerberg zum Teil was für, fallende Werbepreise, die ich schon erwähnt habe. Dann, was hat Mark damit zu tun? Das Geld für Werbung im Internet geht zu ganz großen Teilen an Google und Facebook und nicht unbedingt zu den Leuten, die den Content produzieren. Zum anderen war aber 2017 das Jahr, in dem das Social-Media-Zeitalter endete. im Publishing. Viele Websites, unter anderem auch hiphop.de, haben vorher 80% ihres Traffics von Facebook bekommen. 80%. Krasse Abhängigkeit. So. In diesem Jahr wollte aber Facebook irgendwann weniger Cambridge Analytica-Skandale haben, weniger Fake News, weniger Vorwürfe, man habe Schuld an Donald Trump, weniger User abgeben an Seiten, denn wenn da einer draufklickt nach Clickbait und auf eine externe Website geht, ist der erstmal weg von Facebook. Ja, man wollte privater und persönlicher werden. Man wollte, dass ihr auf Facebook wieder seht, was euer Onkel so treibt und nicht immer 7 lustige Katzenvideos bei Nummer 8 musste ich weinen von heftig CO anklickt. Ja, und dementsprechend lief es darauf hinaus, dass Facebook gesagt hat, hey Publisher, wenn ihr weiterhin Reichweite haben wollt, dann zahlt halt dafür, wie alle anderen das auch tun, von alleine oder im Austausch für euren tollen Content bekommt ihr das nicht mehr. Die Jungs von Heftig.co haben von September auf Oktober 2017 dadurch 60% ihrer Besucher verloren. Von 2017 bis 2019 fiel die Facebook-Reichweite um 85%. Das heißt, das Geschäftsmodell von Heftig.co war pulverisiert, ausgelöscht. Die haben dann auf Videocontent gewechselt. Was auch eine Folge ist, sowas konnte ich auch öfter schon mal aus nächster Nähe beobachten. Es gibt immer im Internet diese schöne Strategie Feed the Beast. Man hat ja die paar großen Unternehmen, die das ganze Internet beherrschen, zum Beispiel Facebook und Google. Und wenn du das tust, was die gut finden, dann kannst du damit auch sehr erfolgreich fahren. Beispielsweise die Besucher von Facebook bekommen und das mit Google monetarisieren. Wenn dann aber einer von diesen großen Jungs keinen Bock mehr auf dich hat und den Daumen nach unten senkt, dann kannst du den Laden halt eben zumachen. Ja? Noch eine interessante Erklärung dazu, was da so im Internet passiert, haben wir mal bei uns bei Manera Media in einem Artikel von dem Magazin Pointer gefunden. Da geht es um die Disruption Theory. Das hat jetzt auch wieder viel mit Digitalisierung zu tun. Also da geht es im Endeffekt darum, um die Aussage, also technischer Fortschritt bringt immer neue Marktteilnehmer mit einem skalierbaren Wettbewerbsvorteil mit sich. Beispiel, Airbnb mischt die Hotelbranche auf oder Amazon den Buchhandel. Okay? Und so entstehen auch Online-Medien aus der Disruption traditioneller Medien. Mit fortlaufender technischer Entwicklung passiert diesen Online-Medien aber gerne auch mal das Gleiche. Wir gehen mal kurz diese verschiedenen Äras durch, von denen die in diesem coolen Artikel sprechen. Die sagen, das Internet begann mit dem Zeitalter der Portale. Da hattest du dann MSN von Microsoft oder Yahoo oder in Deutschland halt T-Online. Bei denen hast du dir deine E-Mail-Adresse gemacht, die hatten da selbstgeschriebene Artikel auf der Seite und vielleicht auch irgendwann Videos, konntest du dir da reinziehen. Internet nutzen hieß t-online.de aufrufen und sich das angucken. So, dann kam die Search-Ära. Da ging es plötzlich um Suchmaschinenoptimierung. Da hat man einfach Google benutzt stattdessen. Man musste nicht mehr zu Microsoft oder zu Telekom. Und im Endeffekt musste man auch nicht mehr Microsoft sein, um eine erfolgreiche Website zu haben. Da kam dann zum Beispiel die von dir erwähnte Huffington Post rein, die in diesem Zeitalter groß geworden ist. Da musste man einfach wissen, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Und dann hatte man Leute auf der Seite. Darauf folgte dann irgendwann, es wird beziffert auf 2006, die Social Era. Das von mir sogenannte Facebook-Zeitalter. Da wurden Magazine wie BuzzFeed, Upworthy oder Heftig.co groß, weil plötzlich es eine Verlagerung gab, Suchmaschinen-Traffic immer noch schön und gut, aber der Erste zu sein, der den Artikel geschrieben hat, wo man die WM 2038 live gucken kann, ist 2038 WM? Ich habe das jetzt einfach mal so. Wer möchte, kann es nachrechnen und uns bei Instagram wütende Meldungen schreiben, wenn ich falsch gerechnet habe. Ja, also da hat dann nicht mehr der gewonnen, der als erster diesen Artikel platziert hat, sondern da geht es jetzt halt eben darum, auf Facebook erfolgreich zu posten, wo man am besten auch ein bisschen Ahnung von Marketing oder Werbung hat, um das gut hinzukriegen. Und das haben manche wie BuzzFeed, Upworthy und Heftig.co halt eben gut hinbekommen. Und dieses Zeitalter endete jetzt halt irgendwo damit, dass Mark Zuckerberg den Saft abgedreht hat. Was soll jetzt darauf folgen? Das ist ja die ganz, ganz spannende Frage und das war auch für uns die ganz spannende Frage 2017, als wir sahen, dass unser Facebook-Traffic irgendwie den Bach runtergeht und unser Guru-Gründer Fu vom Berg runterkam und meinte, ich habe lange nachgedacht und das kommt nicht mehr wieder, Facebook wird das durchziehen, man muss sich hier was anderes überlegen. Das Letzte, was wir tun sollten, ist jetzt mit mehr Clickbaiting zu versuchen, irgendwie die sinkenden Zahlen zu kompensieren. Es muss was Neues her. Und in diesem Artikel stand schon ein Tipp drin, wo es hingehen könnte. Die postulierten nämlich, jetzt käme das SaaS-Zeitalter. Und das übersetzen die in dem Fall mit Stories as a Service. Also nicht Software as a Service, was das sonst bedeutet, sondern Stories as a Service. Denn was muss man tun? Wenn weniger Besucher auf deine Seite kommen, musst du sie länger da halten. Du musst die Besuchszeit erhöhen. Du musst für wiederkehrende Nutzer sorgen, also was Gutes anbieten, sodass die Bock haben, nochmal zu kommen. Vielleicht schaffst du es ja, Newsletter-Abonnenten aufzubauen. Vielleicht schaffst du es irgendwann sogar, zahlende Leser und Zuschauer zu haben und unabhängiger von Werbeeinnahmen zu werden. Wäre doch schön. Wie kannst du das schaffen? Durch eine starke Marke, durch hochwertige Inhalte und durch eine gute Community. Das heißt, der Fokus geht vielleicht mehr denn je auf den Leser. Das war erstmal die These. Und das trifft sich auch mit dem zweiten Teil dieser The Atlantic Headline, How to Survive the Media Apocalypse. Die Subline darunter war Pivot to Readers. Also schwenk um und konzentriere dich auf den Leser und nicht mehr so sehr auf Facebook oder den Facebook-Algorithmus. Es ist ja die Frage, wenn dieses Zeitalter jetzt also wirklich aufgezogen sein sollte, wer wird dieses Zeitalter dann regieren? Denn da gibt es eine interessante Sache, die man beobachten konnte. Während Facebook-Traffic und Werbeeinnahmen einbrachen, stiegen bei der New York Times die Abo-Einnahmen. Im vierten Quartal 2016 hatten die schon den höchsten Abonnentenzuwachs, seit sie 2011 Digital-Abos eingeführt hatten. Wie kam's? Hat man halt spekuliert und die kamen selber auch auf die Idee, naja, es könnte an der Weltlage liegen. Trump, Brexit, rechter Populismus, eine Menge Unsicherheit. Ja, das heißt, da könnte es den Erfolgsfaktor Vertrauen geben. Man sucht irgendwo Qualität. Wahrheit ist durch Verschwörungstheorien im Internet zum Kampfbegriff geworden. Medienmarken, die Vertrauen genießen, könnten profitieren. Aber auch, zweiter Punkt, zweites Erklärungsmodell, Polarisierung. Fox News und die New York Times haben wahrscheinlich gleichermaßen davon profitiert, dass sich die USA in Camps eingeteilt haben. Im ersten Quartal 2020 hatte die New York Times wieder einen absoluten Rekord, was ihre Digital-Abos anging. Diesmal durch die Corona-Pandemie. Wieder sucht man verlässliche Informationen und wieder wendet man sich an die alteingesessene New York Times. Derweil gab es jetzt gerade erst vor ein paar Tagen die Meldung, dass die Huffington Post von BuzzFeed übernommen wird. Das heißt, bei den Kindern der Digitalisierung ist immer noch Katerstimmung. Da stehen die Zeichen eher auf Konsolidierung. Da übernimmt man sich untereinander gegenseitig, um nicht pleite zu gehen. Und die alte, angestaubte Zeitungsindustrie scheint trotzdem wieder Hoffnung zu haben. Ja. Weder in den USA noch in Deutschland gibt es ein Magazin unter den 50 größten Websites des Landes, das während der Digitalisierung gegründet wurde. Habe ich gestern mal nachgeguckt. Man findet da drin noch die Granden der Plattform-Ära, also man findet da MSN zum Beispiel oder man findet da T-Online in Deutschland. Dazu findet man eine Menge Fernsehsender, man findet Printmagazine, wie den Spiegel beispielsweise, und man findet Zeitungen. In Deutschland sind unter den Top 50 zum Beispiel der Spiegel, der Fokus, die Bild, Welt und Zeit. Nicht in dieser Reihenfolge, Bild müsste ganz oben sein, aber die sind da drunter. Kein Magazin, das irgendwie nach Erfindung des Internets gegründet worden wäre. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Zeit. Als deutsches Beispiel vielleicht eine Art, ja, deutsches Äquivalent der New York Times, passt nicht komplett, aber irgendwie auch schon. Die wurde gegründet nach dem Krieg, wie auch die Süddeutsche Zeitung, in dem Fall von der Zeit 1946. Der Markenkern sind ausführliche Artikel, geschliffene Sprache und eine starke Kulturberichterstattung. Und die hatte einen ganz großen Unterschied zu anderen Leitmedien in Deutschland wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung. Die Zeit ist eine Wochenzeitung. Das heißt, sie kommt nur einmal die Woche raus, eher wie der Spiegel als Magazin, berichtet dementsprechend mit mehr Distanz über Nachrichten. Und ich zitiere mal einen Artikel von 2012. Oft als alte Tante bespöttelt, schien die Zeit besonders schlecht für das beschleunigte Internetzeitalter gerüstet. Stattdessen erlebt sie derzeit die wirtschaftlich erfolgreichste Phase ihres Bestehens. Wow, schon 2012. Ja, also auch da gibt's wieder dann was Witziges. Tageszeitungen wurden vielleicht gefühlt zuerst überflüssig, weil das Handy immer schneller ist als die schnellste Zeitung. Wenn ich Print nutze, dann vielleicht für längere, hochwertigere Artikel. Dafür profitiert dann die Zeit. 2017 haben die dann, ziemlich vergleichsweise spät, mit Z Plus ihr Digitalmodell eingeführt. Freemium auch wieder, wie so viele in Deutschland das machen. Und schon ein halbes Jahr nach dem Start waren sie zuversichtlich, dass Digital-Abos mal mehr bringen würden als digitale Werbung. Die SZ, Süddeutsche Zeitung, verdient übrigens schon heute mit ihrem kostenpflichtigen Content schon mehr als mit Anzeigen. Bestätigt also auch nochmal das, was du in deinem Intro gesagt hast. Alles in allem würde ich sagen, für mich, der es irgendwie miterlebt hat, ist das ein unglaublicher Plot-Twist. Denn im Stories-as-a-Service-Zeitalter erreicht man plötzlich Erfolg durch Qualität. Der Zielkonflikt scheint, wenn diese These sich denn bestätigen würde, über die nächsten Jahre aufgelöst. Es geht nicht mehr darum, wie kriege ich das überhaupt zusammen, sondern du kriegst es einfach zusammen. Wenn du Erfolg haben willst, musst du Qualität liefern. Das ist ja super. Beste Nachricht ever, wenn es denn so stimmt. Ja, für mich war das Comeback der Printzeitung die Überraschung nach 2017, als Facebook plötzlich für uns alle deutlich irrelevanter wurde. Was kann man jetzt aber daraus lernen, wenn man kein Magazin rausbringt? Das ist ja bei Learnings immer die ganz entscheidende Frage. Ich würde sagen, Investier in die Marke und in Qualität und nicht in Growth Hacking. Denn mit Growth Hacking springst du von einem Trend zum anderen, so als würdest du so einen Fluss überqueren und dabei von einem Stein auf den nächsten springen. Irgendwann springst du halt mal daneben und dann säufst du ab. Wenn du stattdessen eine Brücke baust, bist du vielleicht der Letzte, der startet, aber der Einzige, der trocken auf der anderen Seite ankommt. Um nochmal ein kleines Bild einzubauen. Da habe ich den ganzen Samstagnachmittag dran gearbeitet. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Sensationell, finde ich gut. Schönes Bild. Generell mag ich das Bild, das du von der Zeitungslandschaft oder Branche gezeichnet hast. Wobei, wir beide haben ja schon im Vorfeld der Folge dazu gesprochen. Wir reden ja ehrlicherweise nicht nur über Zeitungen, sondern auch über Magazine, Printpublikationen und so weiter. Deswegen möge man uns verzeihen, wenn die Grenzen hier etwas volatiler betrachtet werden.
Sie kommen alle aus Print, über die wir heute sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu halt eben der Huffington Post, Mashable und HipHop.de.
Absolut. Und das fand ich war auch bei den vielen, vielen guten Punkten, die du gerade in deinem Blog hattest, für mich wiederum einer der besten Punkte, dass nämlich kein Magazin, keine Zeitung, das während dem, ich nenne es jetzt mal Digitalzeitalter gegründet wurde, es in die Top 50 geschafft hat, sondern da tatsächlich die alt arrivierten Titel zu finden sind und Verlagshäuser und die offensichtlich einen guten Weg gefunden haben, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich glaube, da haben bei deinen Beispielen jetzt noch so zwei, drei Aspekte gefehlt, die ich jetzt ganz gut mit der Washington Post und dem Spiegel einbringe. Die Washington Post ist nämlich deswegen so erfolgreich, weil sie es geschafft haben, neben dem klassischen Story-as-a-Service-Modell noch weitere Einkommensquellen zu generieren. Mhm. Und der Spiegel ist den anderen Weg gegangen und hat gesagt, hey, ich versuche die Bezahlschranke so früh wie möglich zu setzen und möglichst viel für den Content zu bekommen. Da sprechen wir aber gleich zu. Ansonsten fand ich noch sehr, sehr spannend zu sehen, wie wichtig es ist, den Mittelsmann rauszunehmen. Mhm. Weil das, was du eben erwähnt hast mit erst Google, dann Facebook, sind ja nichts anderes als Mittelsmänner, auf die du dich verlassen musst, damit sie dir den notwendigen Traffic auf deine Seite bringen. Und sobald die den Knopf drücken wie Mark Zuckerberg oder den Algorithmus ändern oder selber ihre Prioritäten und Ziele verschieben und anpassen, dann guckst du blöd aus der Wäsche. Von dem her ist das sicherlich wieder ein Argument für das, was du vorhin gesagt hast.
Ja.
Versuche, möglichst loyale Kunden und Nutzer zu gewinnen, die bewusst auf deine Seite kommen, die bewusst deinen Content konsumieren, die bewusst deine Artikel lesen und du mit deiner Marke, in dem Fall dann HipHop.de, einfach ja der Ort bist, zu dem die Menschen ganz bewusst gehen, weil sie wissen, das sind die Informationen, die ich brauche und auf die kann ich mich verlassen.
So. Genau, genau, absolut richtig. Da gibt's natürlich noch, also zum einen könnten sich dann ja sogar die Zeitungen oder alle Medienhäuser, die das halt eben hinbekommen, diesen Weg zu gehen, sogar freuen, dass niemand, es gibt ja solche Ansätze, ne, aber dass es niemand geschafft hat, erfolgreich eine Art Spotify für Artikel zu etablieren, denn da wäre man ja wieder abhängig von diesem Spotify. Ja, auf der anderen Seite gibt's natürlich ein Problem daran, denn inzwischen, ich habe das natürlich immer weiter verfolgt, jedes Jahr, was wird wieder geschrieben, was sagt man jetzt, wo die Reise hingeht. Es ist immer noch so, dass man auf Bezahlmodelle setzt, es wird aber inzwischen ein bisschen gesagt, ja, das ist auch nicht alleine der Heilsbringer, man muss mehrere verschiedene Ansätze umkombinieren, denn ein Problem ist ja zum Beispiel, wie viele Bezahlabos sollen die Leute denn alle so haben? Ja, du hast jetzt schon eins für Musik und eins für Filme. Jetzt holst du dir vielleicht noch, du hast gesagt, du hast aktuell Spiegel und Zeit. Ja, ist jetzt die Frage, holst du dir dazu auch noch HipHop.de und den Kicker und vielleicht auch noch die dritte Tageszeitung und holst du, ja, und andere Gebiete, dann holst du dir vielleicht noch Horizont und Werben und Verkaufen und so weiter und so fort. Was willst du den Leuten alles abverlangen? Dir traue ich sogar zu, das zu machen, aber den meisten Menschen dann ein Stück weit auch wieder nicht. Ne? Und wenn die dann alle erstmal ihre 3 bis 5 Abos haben, dann ist die Frage, gut, was macht der Rest des Internets? Womit verdienen die alle ihr Geld? Die kämpfen dann immer noch weiter mit fallenden Werbeeinnahmen. Also ja, eine Lösung wird es auch nicht sein, aber es ist die beste Antwort, die gefunden wurde, seit 2017 zumindest.
Ich denke auch. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass ein HipHop.de Plus Abonnement funktionieren würde. Ich habe da ehrlicherweise keinen Zweifel, dass man da 10.000 Abonnenten für 5 Euro im Monat generiert bekommt. Ich habe kürzlich mit einem Kollegen über die Gaming-Szene gesprochen und es gibt einen sehr bekannten Gamer, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht nenne, aber der hat 100.000 Abonnenten, die monatlich 5 Euro bezahlen für seinen Twitch-Kram. Mhm. So kann man sich ja mal kurz hochrechnen, wie viel Geld das bedeutet.
Ja.
Und in Anbetracht dessen glaube ich durchaus, dass da auch Potenzial für HipHop.de Plus besteht. Reden wir nachher nochmal drüber. Lass mich versuchen, in meinen ersten Blog zu kommen, nämlich einen Blog über die Washington Post. Washington Post deswegen genau richtig hier, da sie vor 7 Jahren vom Amazon-Gründer Jeff Bezos gekauft wurde. Der Aufschrei war groß, verständlicherweise, doch Bezos schaffte es, dieses renommierte Blatt zu einem neuen großen Erfolg zu führen und das mit einem komplett neuen Geschäftsmodell. Inzwischen ist Bezos im Übrigen nicht der einzige Macher aus der Digitalwelt, der eine Zeitung kaufte. Der Milliardär und Gründer der kalifornischen Softwarefirma Salesforce kaufte 2018 zusammen mit seiner Frau das traditionsreiche amerikanische Time Magazine für 190 Millionen Dollar. Doch wir wollen über die Post reden und fangen da ganz vorne an, nämlich im Herbst 2013, als Jeff Bezos kam und die Washington Post übernahm. Don Graham, bis dahin Kopf der Verlegerfamilie, hatte sie dem Amazon-Gründer für 250 Millionen Dollar verkauft. Ohne Verhandlung, wie Bezos in einem Interview 5 Jahre später noch einmal betonte, einzig auf Basis von Vertrauen. Bezos kann sich das leisten, wie wir wissen. Er ist mit einem Vermögen von mehr als 150 Milliarden Dollar der reichste Mann der Welt. Erst Ende 2018 ließ er sich das größte Anwesen der Stadt Washington umbauen, mit 25 Badezimmern, 11 Schlafzimmern, 2 Fahrstühlen, einem Solarium und einem riesigen Ballsaal. Wieso bindet sich so jemand, der offenkundig sehr viel Erfolg und sehr viel Geld und viele große Unternehmen hat, nun also eine Zeitung ans Bein? Tatsächlich sagt er, seine Motivation sei erst einmal nicht finanziell gewesen. Vielmehr ging es Bezos darum, die Institution zu retten. Zitat: Es ist die Zeitung in der Hauptstadt des wichtigsten Landes der Welt. Die Washington Post habe eine enorm wichtige Rolle für die Demokratie zu spielen. Doch auch das wiederum konnte Bezos nicht direkt überzeugen und er haderte, braucht er wirklich eine Zeitung? Zumal es der Post relativ schlecht ging, der Zeitungsmarkt, wie wir wissen, überall zusammenbrach und er selber auch gar keine Ahnung vom Zeitungsmarkt hatte. Graham, also der Verleger, blieb aber dran und überzeugte ihn. Er wusste, warum er Bezos wollte. Zwar habe es innerhalb der Washington Post viel Wissen über Zeitungen gegeben, aber eben nicht übers Internet. Zitat Bezos: Als der Inhaber Don Graham mich angesprochen hat, habe ich gesagt, ich bin nicht der richtige Mann für euch. Ich habe keine Ahnung von Zeitungen. Aber er hat nur gesagt, du, wir haben bei der Post viele Leute, die Ahnung von Zeitungen haben. Wir brauchen jemanden, der sich mit dem Internet auskennt. Und mit seiner Kenntnis des Internets und dessen Gesetze wechselte Bezos als neuer Besitzer sofort das Businessmodell und baute eines für die Zukunft in der digitalen Welt. Eine der ersten Geschäftsregeln ist, dass Klagen keine Strategie ist. Man muss mit der Welt so arbeiten, wie man sie vorfindet und nicht so, wie man sie sich vorstellt, sagt Bezos, als er darauf angesprochen wurde, ob der Zeitungsmarkt denn wirklich ein Markt sei, in dem es Zukunftsperspektive gibt. Weiterhin sagt er: Wir mussten den Wechsel vom Businessmodell machen, bei dem man relativ viel Geld pro Leser bei wenigen Lesern verdient, hin zu einem mit sehr wenig Geld pro Leser, aber ganz vielen Lesern. Finde ich interessant an der Stelle, können wir gleich gerne einmal gemeinsam diskutieren. Der Spiegel geht mittlerweile einen anderen Weg, wie wir in meinem zweiten Blog hören werden. In einem Interview einige Tage nach dem Kauf gab Bezos bekannt, dass er auf das Blatt dieselben 3 Ansätze anwenden wolle, die Amazon groß gemacht hätten. Prio 1, der Kunde zuerst. Prio 2, Innovation. Prio 3, Geduld. Dies wären die 3 Zutaten, die die Unternehmung zum Erfolg führen werden. Er würde der Washington Post darüber hinaus einen längeren Zeitraum das nötige Geld bereitstellen, damit das Management ausprobieren könne, wie die Verbreitung von Nachrichten profitabel sein kann. Sein wichtigstes Credo: Man kann sich in Größe und Relevanz nicht hineinschrumpfen. Das wiederum vielleicht ein Gegenmodell zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass Growth Hacking keine Option wäre. Bezos sieht das an der Stelle tatsächlich anders. Inzwischen beschäftigt die Post mehr als 850 Journalisten, wovon es 200 nach dem Kauf durch Bezos neu eingestellt hat. Also so viel zum Thema hineinschrumpfen. Er sieht das anders. Er sagt, man muss wachsen, um mehr Erfolg zu generieren. Und er hat zu allem Überfluss, oder nicht nur zu allem Überfluss, sondern als ganz wesentlichen Aspekt und Treiber der Neuausrichtung 350 IT-Spezialisten eingestellt. Das alte Redaktionsgebäude wurde abgerissen, aus kleinen Einzelzimmern für Autoren wurde ein moderner Newsroom und alles digitale Schnick und Schnack der Hightech-Industrie wurde entsprechend verbaut und fortan eingesetzt. So wurden auch viele Analyseprogramme im eigenen Haus geschrieben, sodass den Machern der Post Daten zur Verfügung stehen, um beispielsweise verschiedene Überschriften zu testen und die Reaktionen der Leser auszuwerten. Etwas, das heute im Jahr 2020 völlig normal klingt, 2013 aber eine absolute Revolution war. Zudem war Bezos klar, dass sich die Reichweite der Post signifikant vergrößern musste und hinterfragte gleich zu Beginn den regionalen Fokus der Post. Dan Kennedy, Journalismusprofessor an der Boston University, hat über die Entwicklung der Post unter Bezos eine Studie geschrieben. Die wichtigste Amtshandlung von Bezos sei gewesen, einen langjährigen internen Konflikt über die Ausrichtung des Blattes zu beenden. Soll die Post eine lokale Zeitung sein oder eine nationale? Bezos entschloss sich für den zweiten Weg und für die Expansion über die digitalen Kanäle. Auf diesem Weg erschloss sich die Post eine riesige digitale Leserschaft, wie man sich vorstellen kann. Zwischen 80 und 100 Millionen Zugriffe verzeichnet die Website jeden Monat. Und sie schaffte es, einen großen Teil dieser Leser dazu zu bewegen, für den Zugriff auf die Seite zu bezahlen. Die Zahl der Digitalabonnenten stieg 2017 erstmals über die Marke von 1 Million. Zudem hat die Post neue Geschäftsfelder entdeckt und ich finde, an der Stelle wird es besonders spannend. Ihre Entwickler bauten nämlich ein Redaktionssystem namens ARC, das inzwischen an andere Medienhäuser verkauft wird. Zuletzt auch an das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Außerdem, in einem Partnerprogramm lizenziert die Post ihre Online-Ausgabe kostenlos an Abonnenten von 270 anderen Zeitungen. Dadurch erlangt die Post Daten über diese Leser außerhalb ihrer eigenen Abonnenten und kann zudem individualisierte Online-Anzeigen für diese Leser verkaufen. Zwei völlig neue und bis dahin ungesehene Einkommensquellen für ein Zeitungsblatt, wenn man so möchte, die der Post innerhalb weniger Jahre den Turnaround ermöglichten. Sie war 2017 nach einer langen Zeit der Verluste bereits im zweiten Jahr in Folge profitabel. Wir erinnern uns, Bezos 2013 eingestiegen, 2015 hat er trotz den Umbauten, trotz den Neueinstellungen, trotz dem Aufbau von 200 weiteren Redakteuren und dem Aufbau von 350 IT-Lern es geschafft, den Laden auf diesem Weg eben profitabel zu bekommen. Und nicht nur das. Das heißt, sie waren nicht nur fortan profitabel und besser aufgestellt, nein, sie haben es auch noch geschafft, ihr publizistisches Profil zu schärfen und liefern sich seitdem mit der New York Times immer wieder Wettkämpfe um Pulitzerpreise und so weiter und so fort. Tempo und Tiefe, beides stimmt bei der Post. Die Washington Post ist heute natürlich nicht mehr das, was sie 2013 war, als Bezos sie gekauft hat. Das sagt auch Jared Dicker, der ehemalige Innovationschef der Post. Zitat: Ich möchte keinen in der Redaktion beleidigen. Unser Journalismus ist großartig. Aber wir sind inzwischen eine Technologiefirma. Angesprochen auf seinen wichtigsten Tipp, sagte Bezos auf einer Zeitungskonferenz 2017 in Turin: Wenn Sie schreiben, seien Sie fesselnd, haben Sie recht und bitten Sie die Leute zu zahlen. Sie werden bezahlen. Also bleibt nur noch die Frage offen, Tobias, wann sehen wir ein HipHop.de Plus? Denn von all dem, was ich hier höre und was ich lese von Bezos, scheint es in diesem Bereich absolut Perspektive zu geben. Und ich glaube, da können wir einiges von mitnehmen. Und insbesondere finde ich spannend, dass man sich eben hier nicht mehr nur auf die eigentlichen Zeitungsinhalte konzentriert oder nur auf den Content guckt, sondern darüber hinaus auch noch eine Plattform baut, diese an andere Redaktionsnetzwerke und Publisher lizenziert und eben versucht, auch über Daten Geld zu verdienen. Und ich glaube, der Gedanke von Graham 2013, das Ding an Bezos zu verkaufen, war genau richtig, denn die Post hat Leute, die können Content, die können Zeitungen, die wissen, wie man schreibt und Bezos weiß halt, wie man eine moderne digitale Plattform baut. Zusammengefasst, meine Learnings aus diesem Blog und von Bezos bzw. der Washington Post. Learning Nummer 1. Man kann sich in Größe und Relevanz nicht hineinschrumpfen, man muss wachsen und investieren. Learning Nummer 2, Klagen ist keine Strategie. Man muss mit der Welt so arbeiten, wie man sie vorfindet und nicht so, wie man sie sich vorstellt. Und Learning Nummer 3, wenn du eine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, fang an ihrem Kern an.
Sehr gut, da ist natürlich, also erstmal vorweg, Zitat des Tages schon mal, Klagen ist keine Strategie. Das finde ich geil. Sollte man in so einen kitschigen Bilderrahmen irgendwie reinschreiben, in so alter Schnörkelschrift mit Blümchen daneben und ins Büro hängen und ab und an Menschen darauf hinweisen, wenn sie da gerade in falsche Muster verfallen. Da hat der Jeff Bezos absolut recht. Woran ich dann noch denken musste, ist, man kann natürlich auch dieses Modell kritisieren. Da ist ja immer die Frage, was dabei rauskommt. Also dieses Modell, dass es einen Mäzen geben könnte, der den Laden rettet am Ende. Ja, weil eigentlich kein Geschäftsmodell mehr da ist. Dann brauchen wir einen Milliardär, der den Spaß einfach bezahlt, weil ist ja gesellschaftlich wichtig.
Das hält er aber selber nicht für eine Lösung. Mhm. Das hatte ich nicht in meinem Blog drin, habe ich in der Recherche aber auch wiederum gefunden, dass Bezos glaubt, ein wichtiger Aspekt des Erfolges war, dass er der Redaktion bzw. dem Mitarbeiter mitgegeben hat, dass er jetzt nicht der Sugar Daddy wird, der alle Rechnungen bezahlt und nicht darauf achtet, ob der Laden Profit abwirft oder nicht, sondern alles muss unter dem Gesichtspunkt stehen, dass diese Unternehmung profitabel wird und entsprechend eigenverantwortlich sollten auch die Mitarbeiter damit umgehen.
Okay. Ich wollte auf ein Video zu sprechen kommen, das ich immer in meinem Uniseminar unterbringe. Ich halte ja an der Heinrich-Heine-Universität über so ziemlich genau dieses Thema ein Seminar. Ich mache das auch gerne an eurer Universität als Wanderzirkus, wenn mich jemand einlädt. Das nennt sich Hundewelpen versus Irakkrieg, Qualität und Erfolg im Online-Journalismus. Und ich beginne dieses Seminar immer mit einem Video von John Oliver. Das nennt sich Journalism. Also so simpel heißt es, von Last Week Tonight mit John Oliver, könnt ihr mal im Internet suchen oder wir stellen es euch natürlich auf learnings.de, wie immer mit allen Quellen und allem, was wir erwähnen, und darin erzählt er zum Beispiel eine Mäzen-Geschichte aus Las Vegas, wo ein Casinobesitzer dann die örtliche Zeitung gekauft hat, was natürlich auch schlechte Implikationen hatte. Ja, kann man sich vorstellen, da wird vielleicht nicht mehr ganz so kritisch hingeschaut an der einen oder anderen Stelle. Dieses Risiko steckt da natürlich drin und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Zeitung wird natürlich auch angreifbar. Ob jetzt Jeff Bezos den immer diktiert, nichts Schlechtes über Amazon schreiben, oder ob er sogar sagt, doch, du darfst das, du kannst sogar befördert werden, wenn du sagst, Amazon ist der allerletzte Arbeitgeber der Welt und das geht wirklich, kann ja sein. Immer noch ist die Frage, wer glaubt's? Ja, kann immer noch natürlich die politische Gegenseite etwas anderes behaupten. Genau, deshalb dementsprechend, Klagen ist keine Strategie, Mäzenentum ist halt auch keine endgültige Lösung. Eine Sache, die völlig richtig ist, und das würde ich noch gerne kurz klarstellen, das mit dem Hineinschrumpfen, das glaube ich auch nicht, dass das funktioniert. Und deshalb möchte ich das mit dem Growth Hacking auch gar nicht so verstanden wissen, denn wir haben damals auch gesagt, nach 2017 haben wir nicht gesagt, wir geben jetzt Social Media auf, das braucht man nicht mehr, diesen Quatsch, lass uns lieber an einer Tageszeitung orientieren. Darum ging es gar nicht. Wir haben gesagt, Social Media wird ein Selbstzweck. Es geht darum, auf Facebook eine große Reichweite zu haben und da was zu machen, was Spaß macht. Es geht darum, eine große Reichweite auf Instagram aufzubauen, ja, und überall da, wo es halt eben Sinn macht. Es geht aber nicht mehr darum zu sagen, Facebook, kann ich da Geld verdienen? Nein, nicht direkt, Kriege ich davon Leser auf meine Seite? Wenn ja, dann mache ich es, sonst lasse ich es. Ja? Und was ich da poste, ist immer ein Link zu einem Artikel. Damit wärst du auf Instagram, wären wir damit nicht so groß geworden, wie wir sind. Sondern natürlich ist es immer noch wichtig, Reichweite aufzubauen. Es geht nur, ging mir mehr darum, mit dem Growth Hacking ist halt quasi nichts parasitär zu betreiben und nicht immer nur hinterher zu rennen. Ey, ich habe gehört, diese Woche, wenn man Bilder postet und eine Textlänge von 32 Zeichen hat, dann wird man vom Algorithmus besonders. Das ist alles schön und gut, wenn einer den Trick mitnimmt und noch ein bisschen Traffic holt, weil er Rapper-Zitate auf schöne Fotos draufgepackt hat. Okay, let's do it, können wir ja machen. Aber das ist im Endeffekt nicht das, wo dein Fokus liegen sollte, wenn du dauerhaft erfolgreich sein willst. Und nur noch eine letzte Sache. Du hast ja diese Rechnung auch gemacht. Wäre es da nicht auch möglich, für ein Hip-Hop.de 50.000 Euro von zahlenden Lesern im Monat zu bekommen? Tatsächlich fand ich da auch super interessant, als ich vor ein paar Jahren auf dem Open-Source-Festival hier in Düsseldorf war und da, ja, ich weiß nicht, ob sie die Chefin, Besitzerin, Gründerin war, auf jeden Fall wichtige Persönlichkeit da, jemand von Perspective Daily, kleines Magazin, kennst du die zufällig?
Sind nicht gerade,
ja, gut, das dachte ich mir nämlich auch, kennt kein Mensch, hatten aber auch was, man konnte sich das ausrechnen, die hatten irgendwie entweder 5.000 zahlende Abonnenten für 10 Euro oder vielleicht waren es auch 10.000 für 5 Euro, ich weiß nicht mehr, aber da saß ich auch im Zuschauerraum und dachte, 5 mal 10, 50.000. Nicht schlecht, hab noch nie von denen gehört. Läuft bei denen. Ja, also
hast
tatsächlich.
Kurz den Taschenrechner rausgeholt.
Genau, kurz den Taschenrechner rausgeholt und 5 mal 10 gerechnet und mir gedacht, sowas ist doch interessant. Ich persönlich finde Paid-Membership-Modelle noch ein bisschen interessanter als eine harte Paywall oder auch ein Freemium-Modell. Und man muss auch dazu sagen, dass all diese Beispiele jetzt nicht gerade aus der Welt von Entertainment und Musikjournalismus stammen, die wir gerade erzählt haben. Aber das wird jetzt auch zu weit führen. Es ist ein interessantes Feld auf jeden Fall und der Trend scheint in die Richtung zu gehen.
Es ist halt auch eine Haltungsfrage.
Mhm. Warum?
Ja, also was sagt das über einen selber und über die eigene Arbeit aus, wenn ich nicht der Meinung bin, dass es 5 Euro im Monat rechtfertigt? Na?
Das stimmt.
Ja. aber das Fass will ich hier gar nicht aufmachen. Vielleicht noch ein letzter Hinweis zum Thema Growth Hacking. Ich glaube, dass Growth Hacking nur nachhaltig funktioniert. Growth Hacking als Shortcut kannst du komplett vergessen. Und wenn das, was du eben beschrieben hast, so von wegen, ich habe hier noch einen Trick und hier kann man noch Clickbaiting und hier der Algorithmus und da ist gerade ein Fehler, das sind für mich alles irgendwie Shortcuts, weil das ist nicht nachhaltig, das bildet keine Substanz. Aber wenn Jeff Bezos hingeht und mal hinterfragt, hör mal, sind wir eigentlich eine regionale Zeitung oder sind wir eine nationale Zeitung und interessieren die Themen aus Washington, immerhin der Hauptstadt, nicht auch die Menschen in Florida oder in Kalifornien oder in North Carolina, dann finde ich, ist es kluges Growth Hacking. Und wenn man sich überlegt, ob man dieses ARC, das Redaktionssystem, das man eh für sich intern baut und was dann offensichtlich oder sehr wahrscheinlich das Beste am Markt ist, ob man das nicht auch an andere lizenziert, finde ich auch total schlau.
Richtig.
Und das sind halt also Themen. Ne? Genauso könnte man hingehen und überlegen, hey, können wir nicht den hiphop.de Content White Label anbieten, ne, damit, keine Ahnung, wer auch immer, ein Klamottenhändler oder die Lufthansa oder wer auch immer diesen Content in ihrer eigenen Rubrik verbrät oder. Ja, das sind ja auch alles so Growth-Hacking-Themen, genau, die aber vielleicht ein bisschen nachhaltiger sind als, oh, Facebook hat seinen Algorithmus verändert, wir können jetzt 6 Wochen lang über Umfragen nochmal 10.000 Menschen mehr auf die Seite bekommen.
Ja.
Ich glaube auch, da muss man zwischen kurzfristig und nachhaltig unterscheiden.
Absolut. Und was du angesprochen hast, hat ja auch viel dann damit zu tun, unternehmerisch einfach originell zu denken. Ne? Das machen ja auch einige. Das Handelsblatt hat auch seine Veranstaltungen dann beispielsweise. Wir haben dann irgendwann auch angefangen, mit der BeatCon in eine eigene Veranstaltung zu investieren, die wir mit Partnern gemeinsam machen. Oder man denkt eben darüber nach, was man als Dienstleister anderen anbieten kann. Stichwort, was du jetzt gerade mit White Label beispielsweise gesagt hast oder Content-Produktion für Partner. Oder wir haben dann halt irgendwann das ganze quasi Agenturgeschäft für uns entdeckt. Ja, und da muss man ein bisschen kreativ werden und man muss ja auch sagen, hey, wir haben hier was, wir haben hier eine super krasse Reichweite und wir haben eine Menge Leser und was können wir jetzt eigentlich daraus machen? Und da gibt es natürlich noch mehr Antworten, als zu sagen, naja, wir haben uns so gedacht, wir melden uns bei Google an und dann sollen die bitte viel Geld überweisen und wenn die das nicht machen, dann sind die halt doof. Oder halt zu sagen, soll der Leser halt bezahlen? Ja, also wenn das klappt und du den Leser überzeugen kannst, weil das wertig genug ist, was du anbietest, super. Aber Klagen ist keine Strategie und da muss man im Zweifelsfall ein bisschen kreativ werden. Ich habe noch eine kreative Frage an dich und zwar, mein nächster Blog beschäftigt sich mit einer Geschichte und einer Zeitung von vor 100 Jahren. Ich würde mir da mal die Welt der Digitalisierung und wie antwortet man darauf verlassen für ein anderes spannendes Thema. Würde es Sinn machen, als erstmalige Aktion in der Geschichte von Learnings, dass dein zweiter Blog auf deinen ersten folgt, weil du vielleicht mit dem Spiegel noch mehr in der Jetztzeit bist?
Das können wir gerne machen. Finde ich gut.
Ja, dann mach das doch so. Ich finde, das passt.
Einfach mal machen, ne? Okay, der Spiegel. Denke ich, muss ich niemandem erklären. Jeder kennt den Spiegel. Ich bin Abonnent, stolzer Abonnent. Für mich ist der Spiegel tatsächlich so, ja, eins der Qualitätsmedien, auch wenn die Glaubwürdigkeit in den letzten 2-3 Jährchen ja dann doch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir erinnern uns alle an diese fiktiven Geschichten des Herrn. Wie ist der nochmal?
Pistorius oder so?
Nee, Pistorius war, glaube ich, der Sprinter. Pistorius war doch tatsächlich dieser der Australier, der seine Frau durch die Badezimmertoilette erschossen hat.
Ja, den gab es auch. Ist richtig. Ich sag dir das gleich. Ich habe Google hier.
Okay, super. Also, der Spiegel.
Relotius. Er hieß Klaas Relotius.
Also, genau von dem Kollegen habe ich gesprochen. Aber zurück zum Spiegel und der eigentlichen Geschichte, die ich heute mitgebracht habe. Denn der Spiegel wurde ja gelauncht Anfang des Jahres. Und im Zuge dieses Relaunchs ist dann auch Spiegel Online verschwunden, was rückblickend ein richtig guter Move war. Doch fangen wir vorne an. Nach rund 2-jähriger Arbeit am Relaunch, an dem zeitweise mehr als 100 Mitarbeiter aus den Bereichen Redaktion, Vertrieb, Produktentwicklung und IT involviert waren, Klammer auf, dazu später mehr, Klammer zu, erfand sich der Spiegel Anfang dieses Jahres, wie bereits erwähnt, komplett neu. Nach 25 Jahren verschwand der Name Spiegel Online für den digitalen Ableger des Spiegel. Stattdessen reihte der Chefredakteur Steffen Klussmann den Webauftritt unter die Dachmarke der Spiegel ein. Dass das ein richtiger, wichtiger und gleichzeitig schwieriger Schritt war, lässt sich angesichts der Größe und Bedeutung des Magazins erahnen. Spiegel Online war einst die erste und einzige ernstzunehmende Nachrichtenseite im deutschsprachigen Raum. Und das wurde ihr zunehmend zum Verhängnis, denn vor 25 Jahren konnte niemand ahnen, welche Anforderungen an Umfang, Kompatibilität und User Experience ein digitales Magazin, ja, mal mitbringen müsste. Fun Fact, der von der Redaktion genutzte Editor war eine Eigenentwicklung, die nur über den Internet Explorer zu bedienen war. Und wie wir alle wissen, funktioniert der Internet Explorer meines Wissens nach seit ungefähr 7, 8, 9, 10 Jahren nicht mehr so wirklich. Also es war höchste Zeit, im Jahr 2020 das ganze Thema mal neu zu machen. Wie hat es der Spiegel geschafft, trotz seiner Größe und Legacy einen, wie wir heute wissen, erfolgreichen Relaunch hinzulegen? Der Spiegel berichtet über diese internen Entwicklungen und Entscheidungen auf einem Medium-Blog. Fand ich super spannend, kannte ich vorher auch noch nicht. Habe ich jetzt im Zuge der Recherchen für diese Folge herausgefunden. Den Link gibt es in den Shownotes, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Alles begann Anfang 2018 mit der Formulierung einer neuen Produktvision. Die war: Wir begleiten unsere Nutzer und Nutzerinnen durch den Tag und in die Zukunft und sind dabei wegweisend. Wegweisend sind wir einerseits mit unserem Journalismus, indem wir sagen, was ist, komplexe Zusammenhänge verständlich machen und Debatten prägen, anstatt sie nur abzubilden. Damit wollen wir unseren Lesern und Leserinnen eine Begleitung sein, die Orientierung gibt und ihnen die Angst nimmt, Wichtiges zu verpassen. Zugleich wollen wir wegweisend in unserem Umgang mit Design und Technologie sein. Neben dieser Produktvision wurden 4 messbare, wie ich finde, ambitionierte Ziele gesetzt, die mittelfristig erreicht werden sollten. Ziel Nummer 1: Wir sind das führende digitale Nachrichtenangebot in Deutschland. Unsere Nutzer und Nutzerinnen verbringen außerdem im Vergleich mehr Zeit bei uns. Ziel Nummer 2: Wir verdoppeln die Zahl unserer digitalen Abonnenten, vor allem über das Angebot Spiegel Plus. Ziel Nummer 3: Wir steigern den Anteil der Leser und Leserinnen mit einem Login auf unserer Seite deutlich, auf einen signifikanten Anteil der täglichen Nutzer und Nutzerinnen. Ziel Nummer 4: Wir steigern unsere Erlöse aus der Vermarktung von Anzeigenflächen und Kooperation. Um diese 4 Ziele zu erreichen, wurde von Beginn an interdisziplinär gearbeitet. Also Redaktion, IT, Tech Lab und Verlagsabteilung wurden in insgesamt 19 Arbeitsgruppen miteinander vermischt. Ziel waren Thesen zu den 3 Kernfragen. Was sollten wir unbedingt erhalten? Was wollen wir neu erfinden? Was gehört abgeschafft? Dabei wurden alle Ideen auf die Akzeptanz bei fiktiven Personas abgeprüft, um die Perspektive der Nutzer sichtbar zu machen. Also auch hier Customer Centricity. Die Personas standen exemplarisch für Zielgruppen, die der Spiegel bereits sehr gut erreicht oder noch stärker in den Blick nehmen möchte. Sie hießen, Achtung, Nina und Christian, Hamsi und Claudia, Jana und Frank und Ulf und Laura. Spannend und erschreckend zugleich, kulturelle Diversität ist hier leider kaum ein Thema. Ich habe da mal geguckt, der Name Hamsi, der war so der einzige, der hervorstach, wo ich dachte, oh, da hat sich doch ein bisschen Diversität reingemogelt. Ne, Hamsi ist in der Rangfolge der häufigsten jungen Namen auf Platz 10.300 zu finden in Deutschland. Ich glaube, recherchiert zu haben, dass Hamsi aus dem arabischen Raum kommt, und deswegen würde ich dem Spiegel an der Stelle dann hier, ja, im Sinne des Spiegels sagen, Diversität wurde beachtet. Ansonsten scheint die Leserschaft hier dann doch sehr Allmann geprägt zu sein, muss man leider feststellen. Also, Personas sehr wichtig beim Spiegel. Und alles, was entschieden wurde, wurde auf diese Personas abgestimmt. Simples Beispiel: Würde Nina dieses Video starten? Und wie muss es aufgebaut sein, damit Nina dranbleibt? Wir spulen nach vorne. 6 Monate nach dem Relaunch hat der Spiegel es tatsächlich geschafft, 20% mehr Digitalabonnenten bei gleichbleibender Zahl von Unique-Usern zu bekommen. Insgesamt zählt der Spiegel im Juni 2020 155.000 Digitalabonnenten. Gratismonate sind nicht in der Zahl enthalten und der Umsatz pro Digitalabonnent liegt bei durchschnittlich 15 Euro. Gleichzeitig ist sogar die Reichweite konstant hoch geblieben. Im Januar 2020 kam sie laut IVW auf rund 237 Millionen Visits. Im Vergleich dazu im Vorjahr waren es 250 Millionen, also mehr oder weniger identisch. Und das, trotzdem der Spiegel nicht nur seine Bezahlmodelle änderte, sondern einen weiteren Test vorantrieb, nämlich die bezahlte Werbefreiheit mit Spiegel pur. Frage an dich: Hast du von Spiegel pur mitbekommen und dazu eine Meinung?
Nein, ich kenne bezahlte Werbefreiheit. Also das Modell kenne ich. Von daher habe ich vielleicht eine Meinung dazu. Spiegel pur hat, Kriegt man bei Spiegel jedes Mal diesen Hinweis, möchtest du jetzt weiterlesen oder möchtest du die Werbung loswerden? Dann kenne ich das vielleicht und weiß nur nicht, dass es Spiegel pur heißt. Aber diese Meldung gibt's ja manchmal und das ist auch ein Weg. Da gab es bei uns auch schon mal hitzige Debatten darüber. Ich war meistens eher auf der Seite zu sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass ein paar Leute das cool finden, vielleicht mindestens in einem größeren Paket. Ja, zu sagen, wenn du hier zahlst, ist es dann auch werbefrei. Andere Stimmen meinten, das ist, da weiß ich die Argumente nicht mehr genau, das ist es auf jeden Fall nicht, wofür Leute am Ende Geld ausgeben werden, dass das dann werbefrei ist. Hat sich von daher bei uns nicht ganz durchgesetzt, die Idee.
Also es ist eine einmalige Abfrage, wenn du Spiegel besuchst. Das wurde adaptiert von der Standard aus Österreich. Die haben wohl europaweit als erstes dieses PUR-Modell eingeführt. Und zwar müssen sich Leser entscheiden, ob sie den Spiegel lieber wie gewohnt mit Werbung und damit verbunden natürlich Anzeigentracking nutzen wollen oder ob sie stattdessen 4,99 Euro im Monat bezahlen, respektive 1,99 Euro für bestehende Abonnenten und Abonnentinnen. Bedeutet, man hat ein Abonnement und zahlt dann nochmal zusätzlich 1,99 Euro, um sich eben von der Werbung und dem Tracking befreien zu lassen. Die Frage dahinter ganz klar, wie stark stört Werbung im Internet tatsächlich? Wird sie von Lesern und Leserinnen als eine Art Gegenwert akzeptiert, damit sich journalistische Nachrichtenangebote finanzieren können oder eben nicht? Ein harter Cut, vor dem viele Seiten Angst haben. Die digitalen Angebote sind nur noch zu nutzen, wenn man noch vor der ersten sichtbaren Seite entweder Anzeigen und Tracking zulässt oder stattdessen ein PUR-Abo. Das Ergebnis nach einem Dreivierteljahr, also sehr neue Zahlen jetzt von Anfang November, von den mehr als 20 Millionen Unique-Usern, die monatlich zum Spiegel kommen, haben sich rund 17.200 für ein PUR-Abo entschieden und lesen derzeit werbefrei. Das klingt auf den ersten Blick natürlich sehr wenig, aber wenn man das mal hochrechnet und vergleicht, hochgerechnet zahlen diese 17.200 für das PUR-Abo auf Jahressicht gut eine halbe Million Euro. Das entspricht in etwa 1% der Online-Werbeumsätze der Seite. Wenn man das mal in Relation setzt, bedeutet das wiederum, weniger als 1 Promille der monatlichen Leser zahlen 1% der Umsätze. Insgesamt also, muss man sagen, ein großer Erfolg. Weiterer Baustein des Umbaus war der Umbau der Redaktion und da, glaube ich, kommen auch nochmal 2, 3 Aspekte zusammen, die sehr, sehr wichtig sind. Denn um dahin zu kommen, wo der Spiegel heute ist, musste natürlich Online und Print nicht nur vom Naming her zusammengelegt werden, sondern auch vom Workflow her und von der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Denn beim Spiegel war die Printredaktion immer extrem, ja, hatte eine Sonderstellung, formulieren wir es mal so. Und mittlerweile gibt es eben keinen Korrespondenten mehr da draußen in der Spiegelwelt, der eben nicht auch für das digitale Produkt tätig ist. Warum gab es immer diese Unterschiede zwischen Print und Online? Das hatte mit der Spiegel-Mitarbeiter-KG zu tun. Ich weiß nicht, kennst du die Spiegel-Mitarbeiter-KG?
Nein.
Kannte ich auch nicht. Und zwar gehört 50,5% der Anteile oder gehören 50,5% der Anteile des Spiegel-Verlags tatsächlich den Mitarbeitern. Diese sind zusammengeschlossen in dieser Spiegel-Mitarbeiter-KG. Diese Mitarbeiter-KG umfasst nicht alle Mitarbeiter automatisch, sondern es besteht eine Beteiligungsmöglichkeit für jeden, der seit mindestens 3 Jahren beim Spiegel-Verlag arbeitet. Einzige Ausnahme waren bis vor kurzem tatsächlich die Mitarbeiter der Tochtergesellschaften Spiegel Online und Spiegel TV. Diese konnten bisher nicht Teilhaber werden. Das hat sich jetzt geändert. Bis zu 30 Redakteure jährlich sollen dort aufgenommen werden. Also 30 Redakteure aus dem Online-Bereich werden jetzt aufgenommen. Das bedeutet, bis alle 300 überführt wurden, dauert es circa 10 Jahre. Aber der Prozess ist immerhin angestoßen. Das gleiche gilt für das Gehaltsgefüge. Auch da gab es immer große Unterschiede zwischen Print und Online. Da hat der Verlag aber immerhin mal einen Betrag von 2 Millionen Euro bereitgestellt, um diese Lücke eben zu schließen. Ich finde das sehr spannend, denn ich finde, das Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, derart festgefahrene Strukturen aufzubrechen und erfolgreich zu revolutionieren. Nicht wenige Unternehmen sind an dieser Hürde gescheitert. Entsprechend bemerkenswert finde ich dieses gelungene Beispiel tatsächlich und denke, dass es auch noch einmal eine neue Perspektive auf die eigenen Herausforderungen wirft. Wenn man sich zum Beispiel als Chef von Manera Media fragt, wie sollen wir uns bei hiphop.de zukünftig aufstellen, ist das, glaube ich, mit weniger Hürden verbunden, als wenn man sich den Spiegel Verlag anschaut. Von dem her, die Learnings aus diesem Blog, egal wie groß und unbezwingbar das Projekt erscheint, formuliere eine Vision, definiere Ziele und fang einfach an. Learning Nummer 2, versuche nicht mit einem Modell alles richtig zu machen. Nähere dich durch viele kleine Tests dem optimalen Ergebnis an. Was sagst du dazu?
Ich will das nicht schon wieder spannend sagen, das wollten wir uns ja abgewöhnen. Aber ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel auch dafür, für Wandel halt einfach. Ne? Also es geht ja darum, sich neu zu erfinden als Unternehmen oder als Team oder als irgendwas. Ja. Und wie komplex das auch manchmal sein kann und was da alles dranhängt. Und dann gibt es konkrete Tools, die man ja vielleicht auch übertragen kann, wie beispielsweise diese Personas zu nutzen. Auch das kann ich ja auch mit meiner Pizzeria machen, wenn ich möchte, whatever. So, also sehr interessant und für jeden was dabei. Und ich glaube auch, was man daraus mitnehmen kann, wenn du so eine alteingesessene Marke bist, wie der Spiegel, es schwankt immer, je nachdem, wen du fragst, vielleicht Nummer 1 Leitmedium in Deutschland. Manchmal, ich glaube, Süddeutsche Zeitung war auch mal irgendwo vorne, whatever, aber auf jeden Fall Top 3, safe. So. Mhm. Und irgendwie, zum einen geht es manchmal darum, dass du plötzlich merkst, dass in deinen alten Stärken tatsächlich was liegt, was du jetzt auch wieder in der Zukunft nutzbar machen kannst. Das wäre so ein bisschen so ähnlich wie in meinem Blog, das dann vorkam. Hey, plötzlich, wie kann das jetzt sein? Plötzlich stehen die Tageszeitungen gut da. Die hatte ich doch schon 15 Mal abgeschrieben eigentlich. Wie kann das jetzt passieren? Und dann geht's aber natürlich auch wieder darum, da nicht sturköpfig daran die ganze Zeit nur festzuhalten. Und man kann ganz, ganz leicht in Phasen großen Wandels wie der Digitalisierung an seiner Arroganz verrecken. Ne, das kann natürlich auch schnell passieren. Und da muss man dazwischen gucken, wie man den richtigen Weg findet. Und das hier war gerade eine gute Geschichte dafür, wie man auch einen großen Tanker bewegen kann und versuchen kann, den halt eben wendig zu halten und Dinge mitzugehen und ja, die Vorteile zu nutzen, die Schwächen zu bemerken, auszumerzen oder damit irgendwie klarzukommen. Von daher sind da sehr viele einzelne Dinge drin, wo man sich, glaube ich, raus bedienen kann, wenn man vor einer ähnlichen Aufgabe steht.
Und ich mag die unterschiedlichen Projektgrößen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also dieses Pur-Abonnement, wo man es dann eben schafft, innerhalb von einem Dreivierteljahr knapp 18.000 Menschen zu werbefreien Nutzern zu konvertieren und damit dann immerhin eine 500.000 Euro im Jahr umzusetzen, finde ich total spannend. Ne? Weil diese 500.000 Euro dann vielleicht im Großen und Ganzen wieder ein Potenzial aufzeigen, wie Zeitungen oder wie das Zeitungsmodell in der Zukunft funktionieren kann, ohne dass man direkt am ganz großen Rad dreht.
Ja, ist ja auch eine weitere Möglichkeit für für verschiedenste Optionen, die du deinen Lesern halt eben anbietest, ne? Denn wenn du komplett, also du kannst doch sagen, du wirst komplett werbefrei und dafür nimmst du halt eben Geld von den Leuten. Das machen auch manche, das kann man auch so machen, absolut. Hier sagst du halt eben, hey, ich bin der Spiegel, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Besucher, ich habe hier verschiedene Personas, die ankommen und manche stört Werbung oder manche ist Datensicherheit total wichtig und anderen ist das wieder total egal. Und deshalb mache ich nicht komplett entweder oder und wenn es dann so ein kleiner Teil auch von Leuten ist, quasi, die das dann nutzen, tut das der Reichweite, die man vermarkten kann in der Werbung ja auch gar nicht so großartig weh. Da ist ja auch gar nicht so viel weggefallen, denn das wäre ja eine andere Nebenwirkung, wenn du dann hast du ja auch weniger potenzielle Ad-Impressions, die du anbieten kannst, wenn manche Leute halt eben die Werbung gar nicht mehr sehen. Findet ja der bei dir Werbung buchen will, vielleicht gar nicht so spaßig. Aber so ist halt irgendwo für jeden was dabei. Und du hast halt flexible Lösungen, wie möchtest du bezahlen. Und am Ende des Tages ist es ja auch ein großes Suchen danach. Wo sind denn die Leute bereit dafür zu bezahlen? Weil ich glaube, wenn du Leute fragen würdest, bist du bereit für guten Journalismus oder eine gute Berichterstattung auch Geld zu bezahlen. Erstmal würde jeder sagen, generell bin ich dazu bereit und finde, die sollen ja auch was verdienen. So. Aber dann im Detail kommt es halt eben darauf an. Und da wird es dann halt manchmal schwierig und dann führt das dann vielleicht auch dazu, dass ich dann gerade sehe, dass ich sage, diesen Süddeutsche Zeitung-Artikel, den möchte ich jetzt aber unbedingt lesen. Außerdem mag ich die Süddeutsche Zeitung, lese ich auch seit vielen Jahren. Vielleicht hole ich mir da jetzt so ein Abo und wenn mir dann aber ein wahnsinnig hoher Betrag vorgesetzt wird, den dieses Abo jetzt für das nächste Jahr kostet, dann schrecke ich halt eben wieder zurück und denke mir, so sehr möchte ich den Artikel jetzt doch nicht lesen, dass ich mich jetzt darauf festlege hier, ich weiß nicht, was die Summe ist für ein Jahresabo Süddeutsche, aber auf jeden Fall etwas über 100, das ist kein kleiner Betrag, den du da bezahlst, das dann zu machen. Und ich glaube, Trial Error ist hier dann auch ein guter Weg. Verschiedene Sachen anbieten für die verschiedenen Personas. Gucken, was funktioniert. Und irgendwann in 5 Jahren wird es dann vielleicht völlig klar sein. Und jeder wird sich denken, warum stand das jemals zur Debatte? Alle Zeitungen machen das so und so funktioniert's. Oder alle Websites, alle Medien. Ja. Und es gibt ja noch ganz andere spannende Entwicklungen parallel dazu. Ich hatte ja gesagt, ich finde Paid-Membership-Modelle zum Beispiel interessant. Es gibt ja auch Leute, die freiwillig für etwas bezahlen, was man generell aber auch kostenlos sehen kann. Beispiel Twitch. Ja, ein weiteres Beispiel dafür, wo Leute freiwillig bezahlen. Bei YouTube kannst du immer noch kostenlos gucken. Ist jetzt nicht so, dass man jetzt bei Video angefangen hätte, alles hinter eine Paywall zu setzen. Soziale Netzwerke sind auch kostenlos. Aber dann kannst du wieder den Leuten sagen, wenn du Bock hast, mich zu supporten, gib mir Geld, weil du findest irgendwie cool, was ich mache. Und das machen beeindruckend viele Leute. Oder du sagst, gib mir das Geld freiwillig und dann bedanke ich mich auch wiederum für was. Und dafür, dass du mir Geld gegeben hast und leg dann nochmal eine Leistung obendrauf. Es ist aber keine Paywall, wo ich sage, und da hatte ich nie Bock drauf, auch bei HipHop.de, das, was wir bisher seit 98 kostenlos gemacht haben, gibt es jetzt nur noch für Geld. So, da muss man halt vorsichtig sein. Ja, oder wo alle immer Angst vor hatten auch, wenn alles hinter der Paywall ist, wie kann ich dann überhaupt im Internet noch stattfinden? Denn wenn man auf meine Links klickt, dann rennt man immer gegen die Paywall, irgendwann klickt da keiner mehr drauf. Bei Google und Facebook bin ich dann völlig uninteressant geworden. Da war Freemium wieder eine Antwort drauf. Also, es ist ein großes Suchen und ich glaube, der Spiegel war eine gute Geschichte dafür, wie man sich geschickt anstellen kann in diesem großen Suchen nach den richtigen Lösungswegen. Ich würde dann gerne zum Chicago Defender kommen, ja?
Sehr gerne.
Um nochmal ein bisschen was anderes hier reinzubringen für heute, wo auch wieder was zum Lernen drinsteckt. Also der Chicago Defender, wahrscheinlich die unbekannteste Zeitung für uns hier von denen, über die wir heute sprechen, wurde 1905 in den USA von Robert S. Abbott gegründet. Genauer gesagt in Chicago gegründet. Abbott wurde am 24. November 1870 in Georgia geboren. Seine Eltern waren bis zum Bürgerkrieg noch Sklaven gewesen. Also Menschen, die Sklaven gewesen, klingt auch immer so, als würde man als solcher geboren. Also Menschen, die in Sklaverei gezwungen wurden. Ja, das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Sein Vater starb, also Robert Abbotts Vater starb, als er noch ein Baby war. Er bekam daraufhin später einen Stiefvater, John Senkstacke, der aus Deutschland eingewandert war. Der wiederum war das Kind eines deutschen Kapitäns und einer versklavten Afrikanerin. Und scheinbar hatte dieser Vater, Hermann Senkstacke, einen Sklavenmarkt in den USA gesehen und sei, so sagt die Geschichte, so verstört davon gewesen, dass er gerne mindestens einen Sklaven befreien wollte und entschied sich dann für eine Frau, die er tatsächlich später auch heiratete. Okay. Nach dem Tod seiner Mutter wuchs Robert Abbotts Vater, also bei der Familie des Stiefvaters, in Deutschland auf. Als Erwachsener ging John Senkstacke dann in die USA, war da Prediger und bemühte sich um die Bildung schwarzer Kinder. Und er brachte auch eine eigene Zeitung raus. Das hat den Sohnemann dann inspiriert. Robert S. Abbott, der Mann, um den es hier gehen soll, studierte erst Druckgewerbe und danach Jura in Chicago und startete dann 1905 seine eigene Zeitung The Defender. Mit dem Wahnsinns-Startguthaben von 25 Cent. Aber da muss man natürlich auch an die Inflation denken. Heute wären das schon 9 Dollar. Immer noch recht wenig. Und Robert S. Abbott hat 9 Ziele ausgegeben, als er diese später legendäre Zeitung, The Chicago Defender, gründete. Erstens, die Zeitung sollte dazu beitragen, rassistische Vorurteile zu zerstören. Sie sollte zweitens alle Gewerkschaften für Schwarze und Weiße öffnen. Drittens, eine Repräsentation im Kabinett des Präsidenten für schwarze Menschen erreichen. Viertens, die Einstellung von Schwarzen in Regierungsjobs bei der Feuerwehr oder auch bei der Bahn ermöglichen. Fünftens, Repräsentation in allen Polizeiwachen schaffen. Sechstens, Bevorzugung von US-Bürgern bei der Vergabe von Schulplätzen. Das sollte wohl inkludieren, dass schwarze US-Bürger nicht schlechtere Chancen haben als Einwanderer. Siebtens, die Einstellung schwarzer Busfahrer. Achtens, Gesetze gegen Lynchmorde. Die gab es nämlich damals zuhauf. Und neunstens, ein Stimmrecht für alle amerikanischen Bürger. Eben auch für Schwarze. Und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Das heißt, seine Zeitungsgründung war auch ein politisches Unterfangen. Um diese Zeitung, die ja mit dem geringen Startguthaben von heute 9 Dollar gestartet hat, um diese Zeitung zu vertreiben, arbeitete er mit schwarzen Bahnmitarbeitern zusammen, die die Zeitung dann im Zug verkauften und auch in den Süden der USA mitnahmen. Die Zeitung kam ja nun mal aus Chicago und erzählte Erfolgsgeschichten vom Leben von Afroamerikanern in Chicago, die andere inspirierte und gerade auch die Menschen im Süden inspirieren sollte, denn da gab es nach dem Bürgerkrieg ja große Unterschiede zwischen Norden und Süden in den USA. Und genauso kamen in dieser Zeitung aber auch die Horrorgeschichten des Lebens der Schwarzen im Süden vor. Vor allem die Lynchmorde an Schwarzen, die in den Medien oft, in anderen Medien sehr häufig nicht vorkam. Das war die Zeit damals der sogenannten Jim Crow-Gesetze. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Da wurde nach dem Ende der Sklaverei das rassistische System weitergeführt. Zum Beispiel durfte man, wenn man als schwarz klassifiziert war, zwar offiziell wählen. In vielen Südstaaten wurden daraufhin die Verfassungen aber so geändert, dass Schwarzen das Wählen oft praktisch unmöglich gemacht wurde. Und was die Gesetze dann nicht schafften, vollendete dann der Ku Klux Klan. Es gab Schulen, die nach vermeintlichen Rassen getrennt waren und an den Schulen für Schwarzen waren die Bedingungen natürlich deutlich schlechter. Es gab verschiedene Bahnwaggons, je nachdem, welche Hautfarbe man hatte und so weiter und so fort. Also es gab eine Rassentrennung, gerade im Süden der USA. Abbott hat zum einen also mit Push- und Pull-Faktoren quasi da gearbeitet und über all die schlimmen Dinge im Süden berichtet und sie öffentlich gemacht. Zweitens auch über die besseren Möglichkeiten im Norden, konkret in Chicago, berichtet und sogar auch aktiv zum Umzug vom Süden in den Norden aufgerufen. Ich würde mal so beurteilen, Propaganda war das nicht. Es war schon eine Abbildung der Realität, denn die ist ja heute auch verbrieft, aber natürlich mit einer politischen Intention dahinter, die darüber hinausging, zu berichten, was ist, wie es der legendäre Spiegelgründer Rudolf Augstein mal als journalistisches Ideal formulierte. Das ist das, was der Journalist tun sollte, berichten, was ist, und nicht die Welt sich so schreiben, wie man sie gerne hätte und dabei politische Ziele verfolgen, was ja immer ein großer Drahtseilakt ist. Ich finde, was Abbott's Defender gemacht hat, war vor allem etwas sichtbar zu machen. Und dass es dann sichtbar war, sorgte für einen Wandel. Der fand ja auch tatsächlich statt. Vom frühen 20. Jahrhundert bis 1940 zogen 1,5 Millionen schwarze US-Amerikaner vom Süden in den Norden. Unter anderem, weil sie von den besseren Lebensbedingungen dort gehört hatten oder maßgeblich deshalb, ja. Und auch da ging es dann natürlich die Rolle der Zeitung weiter. Als sie ankamen, brauchten diese Menschen ja erstmal Orientierung. Die kamen oft vom Land und jetzt lebten die plötzlich in einer Großstadt. Das waren schon größere Unterschiede damals. Und dann fängt das ja schon damit an, wie finde ich hier eigentlich eine Wohnung? Wie organisiert man eigentlich sein Leben, wenn man in so einer Großstadt lebt? Bei all sowas konnte diese Zeitung halt eben mithelfen. Neben großer Politik war es auch wichtig, dass es einfach eine Plattform gab, die das soziale Leben sichtbar machte. Dass man irgendwo lesen konnte, wo welche Hochzeit stattgefunden hat, wer vielleicht verstorben ist und all solche Dinge, wo es sonst einfach die Plattform für nicht gab, um das mitzubekommen. Und deshalb war es irgendwo nötig, dass es Zeitungen wie The Chicago Defender gab, die halt eben diese schwarze Zielgruppe hatten. Und wir haben ja mal von der Nachrichtenwerttheorie, die auf Walter Lippmann, von dem wir beide Riesenfans sind, zurückgeht, gehört hier. Die haben wir, glaube ich, schon in 2 Folgen angesprochen oder so.
Walter kommt immer wieder vor. Guter Mann.
Muss auf jeden Fall. Jede dritte Folge ist es wieder Zeit. und einer dieser Nachrichtenwertfaktoren, die auch andere Wissenschaftler später noch ergänzt haben, ist die kulturelle Nähe. Was einem kulturell nahe ist, interessiert einen mehr und kommt entsprechend auch eher in die Zeitung. Ja, und so funktioniert dann auch eben so eine Zeitung, die so eine klar definierte Zielgruppe hat, nämlich eine, die sonst eher unterrepräsentiert ist in den Medien. In der Folge ist so eine Zeitung dann natürlich auch für die Meinungsbildung ihrer Leser wichtig. Zum Beispiel bei der Präsidentschaftswahl. Die Wahlen von Harry S. Truman und John F. Kennedy wären laut Ethan Michaeli, der ein Buch über den Defender geschrieben hat, ohne die Unterstützung durch die Zeitung nicht zustande gekommen. Also großer politischer und gesellschaftlicher Einfluss. 1916 hatte der Defender eine Auflage von 50.000, 1918 waren es 125.000, das stieg dann weiter über die 200.000 hinaus und so wurde der Defender die größte und bekannteste schwarze Zeitung der USA und Abbott wurde dadurch tatsächlich auch einer der ersten schwarzen Selfmade-Millionäre der USA. Die Zeitung existiert bis heute, seit einiger Zeit nicht mehr in Printversion, aber nach wie vor im Netz. Also, Zeitungen wie der Defender wurden aus der Notwendigkeit geboren, dass einer bisher ausgeschlossenen Gruppe die Teilnahme am Diskurs zu ermöglichen. Ja, so eine Zeitung kann irgendwie Augen und Ohren für eine Community bilden und der Community einfach auch eine Stimme geben. Und wenn sie ihr Ziel erreicht hat, ist sie vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr nötig. Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken halt eben darüber gemacht. Ist es eigentlich gut für eine Gesellschaft, dass es sowas gibt? Sollte es das geben? Und in diesem Fall, denke ich, war es das auf jeden Fall. Ich würde dann gerne noch zum Abschluss hier eine medienwissenschaftliche Theorie reinwerfen. es ist ja nicht immer nur der Herr Lippmann, sondern eine andere Theorie, die ich sehr hilfreich finde, ist der Agenda-Setting-Approach von Bernhard C. Cohen 1963 aufgebracht. Und die Kernaussage ist, Medien hätten keinen großen Einfluss auf das, was Menschen über ein Thema denken, aber Medien haben einen starken Einfluss darauf, worüber die Menschen sich Gedanken machen. Ja, finde ich sehr interessant. Es geht also darum, Themen überhaupt erstmal auf die Agenda zu bringen, dass darüber gesprochen wird und darüber nachgedacht wird. Wenn sich etwas ändern soll, braucht dein Thema Aufmerksamkeit. Wenn keiner darüber berichtet, musst du vielleicht darüber berichten, wenn du möchtest, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommst. Denn vielleicht möchtest du was in der Gesellschaft verändern, vielleicht willst du dich für die Rechte einer Gruppe von Menschen einsetzen, vielleicht willst du auch nur Aufmerksamkeit für deine Geschäftsidee haben. Du musst in jedem Fall dafür sorgen, dass dein Thema auf die Agenda kommt. Wenn du Mikroplastik in Kosmetika scheiße findest und eine Seife verkaufen möchtest, die ohne auskommt, musst du erstmal vielleicht dafür sorgen, dass dieses Thema auf die Agenda kommt. Das mag dann erstmal mühsam sein, aber ab einem gewissen Schwellenwert verselbstständigt sich das dann natürlich auch. Denn alle möchten irgendwie gerne was zum Trending Topic sagen. Also hast du zwei Möglichkeiten. Nimm dir ein Trending Topic und erfinde ein Produkt dazu. Oder wenn du eben ein Anliegen hast und dieses Anliegen ist nicht Trending Topic, überleg dir, wie du dahin kommen könntest. In der Politikwissenschaft hat man diese Theorie noch ein bisschen ausgebaut im Zusammenhang mit Wahlkämpfen. Da gibt es dann noch die ebenfalls sehr brauchbaren Begriffe des Agenda Surfings und des Agenda Cuttings. Beim Agenda Surfing bemühst du dich, in die aktuell heißen Themen einzutauchen, ja, und die irgendwo mitzunehmen. Beim Agenda Cutting versuchst du ein Thema, das für dein Anliegen eher schädlich ist, von der Agenda zu bekommen. Zum Beispiel, indem du ein anderes Thema auf die Agenda bringst. Das kann man immer gut in Wahlkämpfen beobachten, wie sowas versucht wird, dass der Politiker sich einklingt in ein Thema, was gerade diskutiert wird, wenn er glaubt, hey, hier kann ich mit meiner wirtschaftlichen Kompetenz punkten, oder wenn er merkt, ich bin wirtschaftlich kompetent, aber alle reden über was anderes, wie kann ich das aktuelle Thema irgendwie hier mal abschneiden und zurück zu meinen Themen kommen. Man muss aber diesen Gedanken auch, denke ich, nicht mal immer gleich auf die komplette Gesellschaft anwenden, falls euch das gerade zu groß ist. Vielleicht geht es dir ja auch erstmal nur darum, worüber in deinem Team oder in deinem Unternehmen gesprochen wird, und darauf hast du ganz bestimmt Einfluss. Also das Learning für mich aus der Geschichte des Defenders wäre, wenn du willst, dass dein Problem gelöst wird, bemühe dich darum, dass es sichtbar wird und dass es besprochen wird.
Super. Das gilt im Übrigen ja nicht nur für Zeitungen, sondern auch für so Themen wie Corporate Blogs, für so Themen wie Corporate Podcasts und so weiter und so fort. Na, wenn man sich als Unternehmung irgendwie Gehör und Sichtbarkeit verschaffen möchte, sollte man auch anfangen zu publizieren. Mhm. Das gilt im Print für politische, übergeordnete gesellschaftliche Themen, wie auch im Digitalen, wenn man anfängt zu bloggen, zu podcasten, Videos zu produzieren etc. Also genau. Von dem her ist Content-Produktion auch ein super Tool, um Themen auf die Agenda zu setzen.
Richtig, also man könnte es ja sogar noch weiter sagen, es geht erstmal daran, nimm irgendwie am Diskurs teil und versuch halt deine Themen da reinzubringen. Setz die halt wirklich auf die Agenda, sag, ich möchte heute darüber sprechen, oder mach das Fass einfach in der Kommentarspalte auf und guck, ob du ein paar Leute mobilisiert bekommst. Und bestenfalls in der Praxis denkst du dann darüber nach, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast, ob du nicht auch selber Content produzieren könntest und ob du nicht sagen kannst, wir besetzen jetzt ein Thema, was schon da ist, oder wir sorgen dafür, dass dieses Thema, das für uns so wichtig ist und mit unserem Erfolg direkt zusammenhängt, dass das ein Thema ist, über das gesprochen wird. Und vor allem den Fokus etwas shiften, nicht nur darüber denken, kann ich bestimmen, was die Leute denken? Vielleicht kann ich das ja gar nicht. Vielleicht kann ich aber zumindest leichter bestimmen, worüber überhaupt nachgedacht und gesprochen wird. Und mag ja sein, dass die Leute dann hinter eine andere Meinung dazu haben als ich, aber dann habe ich eigentlich schon mal vielleicht 80% des Weges zurückgelegt, wenn ich alleine das geschafft habe.
Ja. Du bist an Fashion- und Lifestyle-Themen interessiert und möchtest die Welt zu einem nachhaltigeren Ort machen? Dann eröffne doch eine Online-Plattform, auf der nur Fashion- und Lifestyle-Themen besprochen werden, die nachhaltig sind, beziehungsweise von nachhaltigen Unternehmen kommen, wie Wea oder Pangaea oder anderen. Finde ich, ist eine ganz gute Idee. Machst du einfach das nicht Vanity Fair ist ein schlechtes Beispiel, was könnte man denn machen? Cosmopolitan mit rein nachhaltigen Companies und Produkten, das ist doch cool.
Ja, absolut. Und auch gerade, wenn du dann zum Beispiel merken würdest, ich möchte nachhaltige Kleidung machen, was heißt das überhaupt alles? Und das hat dann ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, ja? Wie wird die Kleidung später entsorgt? Was macht man mit Überproduktion? Wie färbt man das eigentlich? Was für Material benutzt man und recycelt man eher was? Oder bla, 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 ja? Da wird man Sachen finden, da weiß die Öffentlichkeit nicht mal, oder der normale Kleidungskäufer nicht mal, dass da überhaupt ein Problem liegt, wo du vielleicht eine potenzielle Lösung hast. Und wenn du die potenzielle Lösung an der Hand hast, aber keiner hat das Problembewusstsein, ja, dann musst du da ansetzen. Dann kannst du nicht nur draufschreiben, was weiß ich, wir sind frei von Mikroplastik und noch keiner weiß, was das überhaupt ist. Da musst du erstmal Awareness für genau. das Problem schaffen, um dann im zweiten Punkt sagen zu können, es gibt übrigens eine Lösung. Und das ist wahrscheinlich auch ganz ähnlich, wenn du vielleicht deine Punkte einfach innerhalb deines Teams oder deines Unternehmens mit durchsetzen willst. So, dass du erstmal sagst, können wir nicht mal über Thema XY reden? Wie wir hier eigentlich miteinander umgehen? Das wäre mir wichtig. Und ja, vielleicht schaffst du es dann, das auf die Agenda zu bringen.
Cool. Sollen wir zusammenfassen, was wir heute gelernt haben?
Ja.
Super. Ich fange an mit den Learnings von Jeff Bezos bzw. der Washington Post aus meinem ersten Blog. Learning Nummer 1, man kann sich in Größe und Relevanz nicht hineinschrumpfen. Learning Nummer 2, Klagen ist keine Strategie. Man muss mit der Welt so arbeiten, wie man sie vorfindet und nicht so, wie man sie sich vorstellt. Learning Nummer 3, wenn du eine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, fang an ihrem Kern an. Dann noch zwei Learnings von Spiegel bzw. dem Relaunch von Spiegel. Learning Nummer 4. Egal wie groß und unbezwingbar das Projekt erscheint, formuliere eine Vision, definiere Ziele und fang an. Und Learning Nummer 5. Versuche nicht mit einem Modell alles richtig zu machen. Nähere dich durch viele kleine Tests dem optimalen Ergebnis an.
Super, dann komme ich zu meinen Learnings. Nummer 1, investier in die Marke und in Qualität, nicht in Growth Hacking. Oder sagen wir es mal anders, investier, dann bist du vielleicht noch mehr dabei. Investier in die Marke und in Qualität, nicht in Shortcuts.
Sehr gut.
Learning Nummer 2, wenn du willst, dass dein Problem gelöst wird, bemühe dich darum, dass es sichtbar wird und besprochen wird. Das war's schon.
Perfekt.
Auf die 2 habe ich es runtergedampft. Du hast aber noch ein Thema für uns dabei, richtig?
Genau, wir haben ja wie alle 14 Tage mittlerweile schon etabliert noch eine Hörerfrage. Und zwar stammt die Hörerfrage diese Woche vom Nikolas. Wir hören mal rein.
Hi, mein Name ist Nikolas, ich bin 22 Jahre alt und verfolge euren Podcast jetzt schon seit Anfang an und habe jede Folge gehört. Kann immer was mitnehmen. Erstmal vielen Dank dafür, echt geiles Ding. Meine Frage ist einfach nur, ich weiß noch nicht so genau, was meine Bestimmung ist, was ich mal mein Leben lang machen will und wollte euch beide mal fragen, wie seid ihr auf diesen Beruf gekommen, den ihr jetzt aktuell macht?
Absolut berechtigt. Ich frage mich das auch immer wieder. Wie bin ich eigentlich an diesen Punkt gekommen? Und Tobi, bei dir würde es mich auch sehr interessieren, wie wird man eigentlich der Typ von hiphop.de? Ich mach mal den Anfang. Bei mir ist es auf den ersten Blick purer Zufall und auf den zweiten Blick logische Konsequenz. Ich habe das schon mal an anderer Stelle erwähnt. Ich glaube da sehr an das Modell von Steve Jobs und das Connecting the Dots. Und das Spannende daran ist, man erkennt die Zusammenhänge immer erst in der Rückschau und niemals in der Vorschau. Will sagen, beschäftige dich nicht zu sehr damit, welches der perfekte Beruf oder Arbeitgeber für dich ist. Konzentriere dich vielmehr darauf, was du kannst, was du machen willst und gib dann in diesen Bereichen Vollgas. Du wirst zu 100% in einem anderen Feld landen, als du es dir heute vorgenommen hast, aber das ist völlig okay. Denn, wie gesagt, bei mir war es genauso. Ich habe damals auch nie auf der Liste gehabt, bei Butter in einer Werbeagentur in Düsseldorf Geschäftsführerberatung digital zu werden. Gab's nicht. Genauso wenig habe ich mir davor irgendwann mal vorgenommen, Blogger auf hiphop.de zu werden oder der Pressetyp von Kurt Savage oder. Das sind einfach Dinge, die sich ergeben. Und deswegen glaube ich sehr, dass man sich gar nicht so kirre machen sollte und dieses eine Ziel formuliert haben muss, sondern man sollte sich vielmehr darauf konzentrieren, zu schauen, was kann ich, was will ich, was bin ich bereit zu geben und dann mit den Zutaten durchzustarten. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass sich das alles zu einem sehr guten Ergebnis formt und verbindet. Was meinst du, Tobias?
Ich glaube auch, da wo wir schon mal ein sehr cooles Gespräch über dieses Thema hatten, war in Folge 5 von Learnings Erfolgsfaktoren, kann das sein, wo es um die Chicago Bulls, aber auch um Schwarzenegger ging und so?
Genau.
Ja, da vielleicht auf jeden Fall auch nochmal reinhören, weil ich glaube, da haben wir da schon cool drüber gesprochen. Ansonsten, ich habe das ja auch am Anfang dieser Folge schon ganz kurz mal ein bisschen was angerissen. Also irgendwie in der Grundschule hatte ich schon das Gefühl, schreiben könnte was sein, weil ich da positives Feedback gekriegt habe. Da wurden immer so Pinguin-Geschichten geschrieben und meine kam irgendwie gut an, gab eine gute Note. Dachte ich, meine Grundschullehrerin hat mir schon quasi vermittelt, du schreibst mal ein Buch eines Tages. Da war ich dann natürlich direkt Feuer und Flamme und dachte, gut, ich werde also Buchautor. Das haben wir schon mal geklärt. Ich dann glaube ich, ich hatte gesagt, im Intro habe ich gesagt, in der 10. Klasse, glaube ich, hat sich das bei mir so langsam auf Journalismus verfestigt. Ich weiß nicht, ob es genau die 10. war. Irgendwann gab es mal so einen Vortrag, da ging es darum, was könntet ihr mal werden? Und ich fange gerade so ganz leicht an aus dem Nebel der Jahre zwischen 13 und 17 so zu erwachen, um mir wieder Gedanken darüber zu machen, was könnte man mal so machen aus seinem Leben. Und da ging es auch um Journalismus und ich fand, das klang gut. Dann war noch der Sozialwissenschaftslehrer in der 11. bis 13. Klasse wichtig. Ja, in der 10. wäre ich fast hängen geblieben. Da stand ich so nach dem ersten Halbjahr, war nur noch ein Fach, in dem ich keine 5 oder 6 hatte tatsächlich, habe mir dann überlegt, in den Jahrgang meines kleinen Bruders zu kommen, der da einer der Besten im Jahrgang ist, da habe ich ja gar keinen Bock drauf und da muss ich noch länger zur Schule gehen. Also habe ich das Steuer rumgerissen und bin nicht sitzen geblieben, hatte dann aber auch einen Abschluss, mit dem konnte man nach der 10 wirklich nicht die Schule verlassen. Da hätte ich wenig Auswahl gehabt auf dem Arbeitsmarkt. Entsprechend musste da noch ein Abi sein und da kam dann auch die Motivation für die Schule wieder und da war Sozialwissenschaften als Fach und der Lehrer Horst Bussig sehr wichtig für mich. Dementsprechend war danach mein Plan klar, ich möchte Sozialwissenschaften studieren und dann Journalismus damit machen. So, da kommen aber ganz, ja?
Grüße an Horst an der Stelle.
Auf jeden Fall. Da kam aber natürlich, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie ist alles Zufall und man kann ihm später dann auch sagen, das würde ja alles Sinn machen. Irgendwie wollte ich auch schon immer in die Öffentlichkeit, ja? Das habe ich hier vielleicht auch schon mal erzählt. Ich wollte als Kind immer Michael Knight werden. Als ich dann gemerkt habe, Polizisten kriegen keine sprechenden Autos, wollte ich David Hasselhoff der Sänger werden. Irgendwann später wollte ich dann lieber Rapper werden. Und irgendwann fügte sich alles zusammen, als ich eines Tages ein Praktikum brauchte in meinem Sozialwissenschaftsstudium und irgendwas mit Schreiben machen wollte. Und auf jeden Fall irgendwas mit Hip-Hop und dann gehört habe, hey, der Typ, den du da am Rheinstrand kennengelernt hast, ist der Hip-Hop.de macht. Frag doch da mal nach einem Praktikum. And then it all made sense.
Da du hier ständig mit deinen blumigen Anekdoten aus der Vergangenheit punktest, habe ich auch noch eine. Ich weiß gar nicht, ob ich dir mal erzählt habe, dass ich eigentlich Sportjournalist werden wollte und woran das dann letztendlich gescheitert ist.
Glaube nicht, bin gespannt.
Nee. Zu der Zeit, wo du BVB-Fan wurdest oder vielleicht auch schon warst, weil Lars Ricken 97 dieses legendäre Tor gegen Juventus Turin, glaube ich, war es damals. War es Juventus Turin oder?
Ja.
War Juventus Turin, ne? Genau. Und zu der Zeit ist auch irgendwann mal ein Tor bei Borussia Dortmund umgekippt und Marcel Reif hat einen, ich glaube sogar Pulitzer-Preis dafür bekommen, wie er diese Situation irgendwie wegmoderiert hat. Ja, zu der Zeit habe ich mir festgenommen, du bist eigentlich der potenziell beste Sportkommentator der Welt und warum wirst du nicht eigentlich der Typ, der auf RTL damals oder der ARD Fußballspiele kommentiert? Fand ich auf jeden Fall super spannend. Und dann wurde mir gesagt, naja, wenn du Sportmoderator oder Kommentator werden möchtest, musst du leider auch Sport studieren. Da dachte ich mir, naja gut, Sporo ist in Köln, super, dann fährst du da doch mal hin und nimmst an so einem Ausscheiden irgendwie teil. Muss man tatsächlich, ne, wenn man an die Sporo möchte, dann muss man einen Tag lang Sportübungen machen. Und darf in insgesamt 2 von, glaube ich, insgesamt 10 Prüfungen durchfallen. Dann hat man es halt irgendwie geschafft. So, und da gibt es dann Ballsport, Mannschaftssport, Schwimmen und hast du nicht gesehen. Also bin ich dahin marschiert, morgens um 7, hochmotiviert, habe mich natürlich null vorbereitet. Wunderte mich schon, als ich dann mit 5, 6, 800 anderen in diesem Auditorium saß und die alle nur darüber sprachen, wie sehr sie sich auf diesen Tag freuen und seit wann sie schon joggen und schwimmen und hast du nicht gesehen. Nur ich halt gar nichts, ne? Ich war im irgendwie Fußballverein, Kreisliga B. Und naja, long story short, meine erste Disziplin an dem Tag war Bodenturnen und die zweite Disziplin war Geräteturnen. So kam es dann dazu, dass ich um 7.45 Uhr wieder im Auto nach Hause saß, weil ich halt direkt die ersten beiden Disziplinen nicht bestanden habe. Man muss sich das so vorstellen, dieses Geräteturnen. Ich weiß nicht, kennst du noch diese Sprungbretter, die aus Holz?
Ja.
Die auf gar keinen Fall irgendwie auch nur ansatzweise federn. Ja, also ich habe bis heute nicht verstanden, was diese Dinger eigentlich sollen. Naja, auf jeden Fall sollte man Anlauf nehmen, auf diese Holzsprungbretter springen und dann über einen Bock.
Ja.
Dieser Bock stand aber ungefähr 5 Meter von diesem Holzsprungbrett entfernt. Und ich, keine Ahnung, ich bin einfach an diesem Bock und Sprungbrett vorbeigelaufen, direkt in die Umkleidekabine und ab nach Hause. Und das war dann auch sowohl, also war Anfang und Ende meiner Karriere als Sportkommentator, weil mir war klar, das wird nichts. Und von dem her, ja, einfach probieren, einfach machen, glaube ich, ist das Entscheidende an der Stelle. Das will ich damit mitgeben. Wir hätten heute auch in völlig anderer Konstellation miteinander sprechen können oder voneinander hören können. Letztendlich geht es darum, dass man ja auf seine Instinkte vertraut und Gas gibt und sich nicht in einen Bereich reinzwängen lässt, auf den man keinen Bock hat. Ich glaube, das ist vielleicht sogar noch viel entscheidender als die 12 Minuten Vorrede. Auf keinen Fall von Eltern oder Verwandten oder Lehrern oder Freunden oder wem auch immer etwas vordiktieren lassen, wo man keinen Bock drauf hat und wo man irgendwie spürt, das ist nichts für mich. Als wenn dir deine Eltern sagen, Mensch, Architektur wäre doch eine schöne Geschichte und du hast das Gefühl, Architektur interessiert mich leider gar nicht, dann mach auch nichts mit Architektur, sondern guck irgendwie, dass du dich auf deine Interessen und deine Stärken konzentrierst und dann glaube ich, was auch immer da am Ende für einen Job auf dich wartet, es wird der richtige sein.
Das würde ich auch nochmal bestätigen. Ich habe halt ein anderes Leben auch nicht geführt. Ich habe mich dann halt eben auch da quasi entschieden, da der Leidenschaft quasi nachzugehen, ja, und zum Beispiel nicht bei der WAZ-Lokalredaktion anzufangen und dann Volontariat dann zu machen in diesem Konzern und stattdessen halt irgendwas mit Hip-Hop zu machen und so, ne? Ich weiß ja nicht, wie es sonst gelaufen wäre. Man muss nur natürlich fairerweise auch dazu sagen, nur weil du deinen Traum lebst oder das machst, worauf du halt einfach Bock hast, heißt das ja nicht, dass es immer nur ein Zuckerschlecken wäre. Es wird bestimmt auch Tage geben, wo du dir denkst, boah, ich würde so gerne aufhören, meinen Traum zu leben. Kann ich nicht irgendwas machen, was ein bisschen einfacher ist oder ne, ein bisschen komfortabler ist oder habe ich es mir hier nur super schwer gemacht? Denn du hast immer diese zwei Möglichkeiten, dass du entweder sagst, okay, ich belege jetzt hier an der Uni den Kurs, wo ich am leichtesten eine gute Note oder meinen Schein bekomme, oder ich belege den Kurs, der mich halt wirklich interessiert. Und wo ich glaube, der Dozent, der soll zwar echt hart sein, und da darfst du auch nicht zu spät kommen, aber von dem kann man auch krass was lernen. Und wenn du ambitioniert bist, dann ist klar, welchen Kurs du belegst. Dann nimmst du nicht den, wo du nicht hingehen musst und trotzdem Schein gehst, dann gehst du zu diesem schweren Dozenten und hast am Ende vielleicht auch die schlechtere Note, aber du hast was daraus mitgenommen und bist irgendwie weitergekommen. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die man einfach treffen muss. Ja, also du kannst nicht davon ausgehen, wenn du dich einmal hör auf dein Herz und danach ist alles nur noch Sonnenschein. Nee, es wird potenziell 5-mal schwerer. So, aber immer noch machst du das, wo du auf dein Herz gehört hast und wo du halt so dabei bist. Wenn du einer der Menschen bist, den, keine Ahnung, die einfach so auch einfach funktionieren und diesen Antrieb gar nicht brauchen, falls es solche Menschen überhaupt gibt, vielleicht ist auch ein anderer Weg ein richtiger, aber auch wenn ich nur dieses Leben gelebt habe, würde ich mich dafür immer wieder auch genauso entscheiden. Und was man auch nicht machen darf, ist sich von diesen nachher konstruierten Geschichten, ich hoffe, das haben wir gerade ein bisschen offengelegt, Kirre machen lassen. Ja, wenn dann einer erzählt, ich wusste schon in der Grundschule und in der 10. Klasse war mir schon klar, wenn du mit einer Zeitmaschine zurückfährst und den Tobias aus der 10. Klasse fragst, ob ihm das alles so klar ist, glaube ich, wirst du nicht diese Antwort bekommen.
Unwahrscheinlich.
Genau, da kommen ganz, ganz andere wilde Antworten, aber bestimmt nicht diese. Es wird auf jeden Fall eine Menge geflucht werden in diesem Gespräch. Und dementsprechend im Nachhinein macht es immer alles Sinn. Vorher ist es manchmal auch kompliziert. Einfach ein paar Dinge ausprobieren.
Cool. Ich würde sagen, das sind die Schlussworte dieser Folge. 1:39 zeigt meine Uhr. Potenziell längste Folge ever, aber egal. Ich hoffe, es war für alle was dabei. Der Zeitungsmarkt gibt auf jeden Fall einiges her. Ich habe wieder viel gelernt. Deswegen auch vielen Dank für deine Impulse heute. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
Tun wir. Bis dann. Ciao.
Tschüss.